Hallo, liebe Schalker Podcast-Freunde. Normalerweise hört ihr hier ja immer einen Ausschnitt einer Fußballszene unseres Gastes als Einführung in den Podcast. Aber da derjenige nicht wirklich mit der Kugel umgehen kann,
fürchterlich. Ich habe zwar mal in der zweiten Mannschaft in Kruft ein bisschen gespielt. Da würde ich aber sagen, wenn mich einer fragt, hast du mal wirklich Fußball gespielt, würde ich dann doch lieber nein sagen. Weil das, was da war, ist mit dem Begriff wirklich Fußball spielen nicht ganz vereinbar.
Genau. Deshalb konnten wir leider nichts Adäquates im Archiv finden. Einige werden unseren Gast schon erkannt haben. Wir, mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben uns mit Peter Peters getroffen. Er selbst hört es nicht so gerne, doch er ist einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Vorstand, Finanzen und Organisation bei den Königsblauen, Vize-DFB-Präsident und dazu noch Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Fußballliga. Mehr geht fast nicht. Das Gespräch war turbulent. Wegen leichter Halsbeschwerden ging ihm zwischenzeitlich fast die Stimme weg, als wir über bittere Niederlagen oder große Triumphe geredet haben und seine Emotionen hochschossen. Er blickt mit uns tief in seinen Arbeitsalltag und lässt uns an seinem Zwiespalt teilnehmen, wenn er harte Entscheidungen treffen muss, die manchem wehtun. Vor lauter Lachen hat er aber auch Tränen in den Augen, wenn er über die Anekdoten aus seinem Fußballleben erzählt oder über die Verpflichtung von Andi Möller, die einem Erdbeben gleichkam. In seinem Wohnzimmer mit heruntergelassenen Rollos und Kaffee und Kuchen. Viel Spaß dabei. Peter Peters, wir sind hier in deinem Büro und starten dementsprechend die 07. Folge in unserem Podcast. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir den Gästen es überlassen, wo man sich hier befindet. Da kommen wir gleich noch zu. Wir haben eine Rubrik am Anfang unseres Gespräches, wo man die Leute kennenlernt durch ihren Song, den sie sich ausgesucht haben, den sie sich vorstellen, der mit ihnen und ihrem Leben etwas verbindet. Was könnte das für ein Song bei dir sein?
Ja, ich musste gar nicht, Glück auf, gar nicht lange nachdenken, sondern habe natürlich einen Song von meinem Lieblingssänger Udo Jürgens, Zeig mir den Platz. In der Kurve, wo alle Schalker sich verstehen. In diesem Platz, in der Kurve, wollen wir Schalke siegen sehen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das klingt fast professionell.
Ja, ich habe ja tatsächlich eine gewisse musikalische Ader, was dazu führt, dass ich mir mit 10, 12 Jahren mal eine Gitarre gekauft habe und habe dann Gitarre gelernt, ohne Lehrer, bin ich auch stolz drauf, sondern habe mir das alles selber beigebracht. Und bedingt natürlich durch ein paar Konzerte von Udo Jürgens wollte ich unbedingt einen kleinen Flügel haben, habe dann tatsächlich mein erst gespartes Geld nicht in ein Auto, sondern in einen Flügel, einen ganz kleinen Flügel investiert und habe mir dann auch ohne Lehrer und ohne Ausbildung etwas Klavierunterricht beigebracht. Und dazu singe ich auch gerne. Und manchmal, wenn wir abends zusammensitzen und mal ein frisches Veltins getrunken haben, dann bitten mich die Gäste an den Flügel oder bringen mir die Gitarre und dann darf ich auch schon mal singen. Und zumindest wurde ich bisher nicht ausgepfiffen, was mich dann auch stolz macht.
Also Musik spielt dementsprechend eine große Rolle in deinem Leben?
Ja, Musik spielt eine große Rolle, weil man kann Stimmungen, egal, ob es jetzt die Guten, die Euphorischen, die Schlechten, die Depressiven und die Enttäuschungen, die kann man wunderbar mit Musik auffangen. Und Musik ist unendlich. Es gibt unendlich viele Musikrichtungen. Ich mag eigentlich alle, am meisten aber die harmonischen Stücke. Und insofern höre ich sehr viel Musik, bewerte auch viele Lieder und spielt insofern für mich eine große Rolle, weil man dort eben seine Gefühle und auch seine Stimmungen relativ gut leben kann.
Zur 100-Jahr-Feier hast du dich vor Tausenden von Zuschauern in der Arena ans Klavier gesetzt. Wie war das damals? Wie kam es dazu? Warum hast du gespielt?
Ja, also das war tatsächlich ein sehr bewegender Moment. Wie kam es darum? Der Kollege Engelke, der damals die 100-Jahr-Feier für uns mit organisiert hat. Er hat dann in den vielen Vorbereitungsgesprächen immer wieder gesagt, dieser Verein ist so authentisch, die handelnden Akteure mit Rudi Assauer, mit mir sind auch so authentisch immer wieder für die Menschen. Wir müssen da was Besonderes machen und nicht nur Stimmung und Künstler einbuchen und einkaufen, sondern letztendlich selber das machen. Und so kam dann die Idee, dass zum großen Finale ich an den Flügel oder damals an den Keyboard gegangen bin, die Mannschaft um mich herum stand. Und ich dann das singen sollte. Übrigens, dieses Lied habe ich damals da gesungen. Und vorher hatte ich tatsächlich Freiheit von Westernhagen umgetextet. Schalke ist der geilste Club der Welt. War damals die Zeile auf die Melodie von Freiheit von Westernhagen. Und ich war natürlich total nervös, weil vor 70.000 Menschen zu spielen, es war wie, nicht nur, man geht ja durch einen Tunnel, wenn man in den Innenraum geht, aber ich war wie im Tunnel, habe gar nicht mehr nach rechts und links geguckt, mich nur letztendlich dahingesetzt, gespielt. Und man spürt ja dann auch, wenn man anfängt zu spielen, das Publikum auch sofort begonnen mitzusingen. Und da wusste ich, dass es sich da auch nicht schlecht angehört hat.
Du warst im Tunnel, weil du nervös warst oder dich zu sehr konzentriert hast?
Ich war natürlich total angespannt, weil mit so einem Auftritt kann man ja vieles richtig machen, aber auch ganz viel falsch machen. Und gerade wenn man was falsch macht, würde das ja möglicherweise Jahrzehnte an einem haften bleiben. Das war dann, deswegen haben wir auch lange überlegt, ob ich es mache. Aber letztendlich hab ich mir es zugetraut. Das ist ja das Wichtigste. Man kann nur das machen, was man sich zutraut. Und ich wusste auch, dass ich die Nervosität oder das, was man Lampenfieber nennt, auch im Griff kriegen kann. Und deswegen habe ich es gemacht und war natürlich schon im Tunnel in dem Sinne, dass ich dann einfach wenig mitbekommen habe, was sich rechts und links vor mir abspielt, auf dem Weg zur Bühne.
Du hast gerade schon davon erzählt, dass man auch manchmal so mit Freunden zusammensitzt und das dann macht. Wie entsteht das? Wie entsteht so eine Stimmung? Oder trefft ihr euch dann irgendwann?
Also erstmal ist es ja ein Unterschied. Wenn man selber spielt, ist es erstmal anstrengend. Das heißt also, man muss ja selber was machen. Das heißt also, es entsteht wirklich so, man sitzt abends zusammen auf der Terrasse mit ein paar Freunden und dann ist irgendwo eine Kerze an und einer sagt dann auch, komm, lass spiel doch mal. Die kennen ja auch teilweise zum Großteil schon, was ich immer so spiele. Und ja, und dann wünscht man sich dann eben, dass ich spiele. Aber das hat dann immer den Nachteil, dass ich dann in Anführungszeichen arbeiten darf. Nämlich spielen ist ja tatsächlich sich konzentrieren und Ton treffen. Und man muss ja auch das Instrument noch parallel machen. Ich habe ja auch schon mal auf Geburtstagsfeiern von Jochen Dohm, der hat sich das dann auch immer gewünscht. Habe ich mal mit Anke Sielhoff zusammen hier, die im Musiktheater singt, habe ich auch mal ein Duett gesungen und die Gäste ein bisschen unterhalten. Also hobbymäßig mache ich das, aber das reicht dann auch.
Könnte man auch sagen, dass es vielleicht sogar ein Ausgleich zum Stress des Alltages ist?
Für mich ja, weil ich es ja, wie gesagt, nicht nur mache vor anderen, sondern für mich auch. Also ich setze mich, wenn ich abends zu Hause bin, auch manchmal an meinen Flügel und spiele einfach für mich ein paar Melodien runter und insofern ja, auch Ausgleich.
Ja, Dominik hat das Thema Ausgleich gerade angesprochen, denn langweilig wird dir vermutlich nie. Und jetzt muss ich ablesen, sonst vergesse ich vermutlich was. Du bist nicht nur Vorstand Finanzen und Organisation und Geschäftsführer der Felddienstarena auf Schalke, sondern auch erster Vizepräsident des DFB.
Ich will ich bin ja, dass ich da Verbandstätigkeiten habe, ist ja eine lange Geschichte. Und das ist ja entstanden aus einer Zeit, in einer Zeit, wo Schalke 04 ja bei den Verbänden nicht so sehr gelitten war. Also ich bin ja bekanntermaßen seit 1993 auf Schalke. Meine erste Begegnung mit den Fußballverbänden war ja fast die große Bildschlagzeile, fliegt Schalke aus der Bundesliga, weil wir aus der Eichberg-Ära Lizenzierungsverfahren, erhebliche Verstöße, waren wir von dem Goodwill verschiedener Verbandsfunktionäre abhängig. Und da ist in mir schon der Gedanke gereift, dass Schalke 04 auch eine Präsenz braucht bei den Verbänden, DFB, DFL. Weil der Fußball wird ja dadurch bestimmt, dass sich die Fußballvereine ihre eigenen Funktionäre selber wählen. Das heißt also, früher Gerhard Mayer-Vorfelder war ja nicht nur Präsident von Liga und vom DFB, sondern er war ja auch Präsident vom VfB Stuttgart. Und das ist mir dann bei der WM 2006 auch wieder aufgefallen, weil nämlich völlig überraschend, sollten die vier Spiele, Halbfinale, Platz 3 und Finale, sollten in den vier größten Stadien stattfinden. Die vier größten Stadien waren damals Berlin, Dortmund, München und Gelsenkirchen. Am Ende des Tages ist aber in der Nacht- und Nebelaktion das fünftgrößte Stadion genannt worden, mit Begründungen, die ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil es auch gar keine Begründungen waren. Und das war zufälligerweise Stuttgart. Und da hatte natürlich, ich habe ihn geschätzt, aber Meyer Vorfelder einen großen Anteil, dass in Gelsenkirchen nicht das Spiel um Platz 3 war, sondern in Stuttgart, weil er nämlich parallel diesem Club auch relativ stark verbunden war. Und deswegen habe ich dann auch schon immer wieder gesagt, wie Schalke 04 muss mit einer Person in den Gremien verbunden sein, weil alle großen Clubs sind in den Gremien drin. Rummenigge damals für Bayern, Dortmund war vertreten, erst mit Niebaum, dann später lange mit Raubal und Schalke eben dann nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir machen, habe damals kandidiert. Und habe in meiner ersten Wahl Heribert Bruchhagen besiegt, hatte Gott sei Dank dann die Mehrheit der Clubs und bin dann seit 2004 regelmäßig wiedergewählt worden und bin jetzt sozusagen als Nachfolger von Raubal Aufsichtsratsvorsitzender der DFL und gleichzeitig Vizepräsident beim DFB. Und das ist, denke ich, auch für mich, aber besonders für Schalke 04 angemessen.
Du sprichst den Namen schon an, Dr. Reinhard Raubal, und wir haben es uns nicht nehmen lassen, ihn mal zu fragen, ob er uns eine Anekdote über dich erzählen kann. Und er hat uns eine ganz nette Geschichte zugeschickt.
Lieber Peter, du fährst ja jetzt wochenlang in Urlaub, wie ich gehört habe. Das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben, das hätte ich auch nicht genehmigt. Aber du nutzt die Zeit jetzt, wo ich nicht dabei bin. Aber ich habe noch mal eine ganz entscheidende Frage. Ich habe das eigentlich auch immer genossen, dass ich nicht selbst fahren musste. Und ein Bursche wie du, der hat das so gemacht und hat mir das abgenommen, weil du ja auch deutlich jünger bist. Entscheidende Frage für mich, wer unterhält dich auf der Fahrt von Dortmund nach Frankfurt 2,5 Stunden hin und 2,5 Stunden zurück?
Ja, Reinhard Raubal ist ja wirklich 2007 gewählt worden, bis zum Jahre 2019. 12 Jahre sind wir dann zu den Sitzungen immer gemeinsam nach Frankfurt gefahren. Ich bin gefahren und er hat mich unterhalten. Und es war ja nicht nur eine Unterhaltung, sondern auch Vorbereitungen auf Sitzungen, allgemeine Themen, die zu besprechen waren. Frage ist relativ schnell beantwortet. Der Platz ist leider leer, weil er nicht mehr in den Gremien ist. Ich fahre weiter selber alleine Auto, aber es war schon eine tolle Zeit und die vielen gemeinsamen Fahrten haben wir immer genutzt, um uns sehr vertraulich über vieles auszutauschen.
Ja, die nächsten Fahrten können wir dir den Schalke 04 Podcast ans Herz legen. Die bisherigen 6 Folgen sind alle noch abrufbar. Dr. Reinhard Raubal war jahrelang mit dir tätig, aber warum hat das so gut funktioniert, wenn so ein Schwarz-Gelber und ein Blau-Weißer zusammen im Auto sitzen? Wie harmoniert das?
Ja, es hat, wir wurden ja oft verhunepiepelt wegen dieser Gemeinschaft und wegen diesem enormen Vertrauen, was wir über die Jahre hatten. Wir kennen uns ja schon aus meiner Zeit als Journalist, als ich in Dortmund studiert habe. 85 aus dieser Präsidentschaft haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Wir haben auf jeden Fall in dieser Zeit Grundlagen geschaffen und später ein Vertrauen aufgebaut, was einzigartig war. Ich denke, dass kein Thema im Fußball an uns beiden vorbeiging. Wir mussten es aus unterschiedlichen Blickwinkeln berücksichtigen, bewerten und am Ende auch Entscheidungen vorbereiten. Aber Menschen, die sie verstehen, die brauchen dann irgendwann auch nicht mehr lange, um zu merken, dass man sich versteht. Und wenn man sich dann über so einen langen Zeitraum kein einziges Mal gegenseitig hintergeht auch und damit Freundschaften gefährdet, dann ist das mehr als stabil und das kann man so sagen.
Du sprichst das Thema Freundschaft an. Bei uns ist es so, unter Freunden frotzelt man sich auch mal. Wie ist das denn, wenn jetzt Samstag das Derby stattgefunden hat, unsere Jungs haben gejubelt und der Dr. Raubal saß dann am Montag bei dir auf dem Beifahrersitz. Gab es dann auch mal Spruch?
Aber wir haben ja nun eine ganze Menge Derbys erlebt und haben irgendwie gefühlt festgestellt, dass wir immer im Stadion des Gegners besser ausgesehen haben. Das galt irgendwie für beide, dass wir ganz viele Heimniederlagen hatten oder so Emotionen wie bei dem 4:4. Also wir haben es aber immer geschafft, dass wir vor dem Spiel eine Menge, schon mal ein paar Pilzken getrunken haben und nach dem Spiel uns auch immer wieder getroffen haben, um das zu bewerten. Also wir haben diese Hochemotionen sehr gut im Miteinander erlebt und freundschaftlich ausgelebt.
So soll es sein. Aber kommen wir zurück zu Schalke. Peter, ich sehe den Kalender an deiner Wand vollgeschrieben. Wie strukturierst du deinen Arbeitstag? Wann geht's morgens los? Wann bist du abends hier raus? Und wie fängst du morgens an, dich zu sortieren?
Also sortieren tue ich mich meistens mit dem, was viele machen. Man blättert mal kurz durch die Nachrichtenlage, wobei das nicht nur die Nachrichtenlage ist von Schalke, sondern eine allgemeine Nachrichtenlage, Zeitungen. Ich bin ein absoluter Freund von Zeitungen, die ich gerne lese, abonniere viel zu viel Zeitungen. Macht man ja heute auch im Internet und per iPad, aber ich habe immer festgestellt, dass ich mehr abonniert habe, als überhaupt lesen kann. Aber als Freund der Zeitung und ehemaliger Journalist nach wie vor mein Lieblingsmedium. Und dann bin ich in der Regel eine halbe Stunde im Auto unterwegs. Fahre immer schön gegen den Strom. Die einzige staufreie Region offensichtlich im ganzen Ruhrgebiet ist der Weg von der Dortmunder Universität über die A2, 45, die A2 hier nach Gelsenkirchen, 25 bis 30 Minuten. Viele andere stehen viel länger im Stau oder ärgern sich darum, kann dann dort schon mal das ein oder andere Telefonat führen, sodass ich dann zwischen 9:30 und 10 hier bin. Und dann beginnt mein Tagesablauf mit vielen Terminen hier vor Ort. Ich liebe auch manchmal terminfreie Tage, versuche mir die auch einzuteilen, weil Termine bedeutet oftmals ein Abarbeiten von Gegebenheiten und man kann weniger gestalten. Und mein Auftrag ist ja auch ein bisschen zu gestalten, Neues zu entwickeln. Dafür muss man sich Gedanken machen, muss man auch mal ungezwungen mit dem einen oder anderen Mitarbeiter reden, um Ideen abzuklopfen, was wir jetzt als nächstes machen. Hab unendlich viele Termine, die ich gar nicht wahrnehmen kann, im Zuge von Einladungen, soll Vorträge halten, soll zu Fanclubs fahren. Da tut mir dann immer in der Seele weh, wenn ich immer feststelle, eigentlich kann ich den ganzen Tag über irgendwo hinfahren, um irgendwo jemanden zu besuchen oder irgendwo mal zu sein oder irgendwo was zu repräsentieren. Das kann man gar nicht leisten. Wir haben aber umgekehrt auch ganz klar durch den Fußball die 6-Tage-Woche. Immer mein Lieblingssatz ist, wenn wir sonntags ein Spiel haben und montags um 9:30 ein Banker anruft, dann muss man auch da sein, weil der würde dann nicht verstehen, dass wir dann möglicherweise am Sonntag gearbeitet haben, am Montag frei haben. Ich habe mal vor Jahren haben wir mal hier eine Urlaubstabelle geführt, wo wir als Vorstände und ich auch gekreuzt haben, wann habe ich eigentlich Urlaub, wann habe ich mal einen freien Tag, wann bin ich überhaupt hier. Dann habe ich am Ende festgestellt, dass ich 14 Tage im Schnitt im Urlaub war. Deswegen war der Satz von Reinhard Rauberl auch lustig mit dem Monat, der wochenlangen Urlaub. Das hat er für sich nämlich immer gesagt, er fährt nie in Urlaub, war natürlich auch in Urlaub. Aber unabhängig davon habe ich dann wirklich im Schnitt 14 Tage 15 Tage mal Urlaub gehabt, haben wir jetzt auch nochmal irgendwie ermittelt, weil mich es interessiert hat. Und von den 6 Tagen, wo wir halt die 6-Tage-Woche haben, weil wir halt am Wochenende Fußball spielen, von den freien Tagen gar nicht mehr zu reden. Also mit anderen Worten, man ist immer irgendwie aktuell, weil selbst dann, wenn du Urlaub hast, klingt das Telefon, das ist eher ein Problem zu lösen. Und insofern ist es auch von Riesenvorteil, dass ich ja mein Leben auch nicht bezeichne als jemanden, der arbeitet oder frei hat, sondern Freizeit und Arbeitszeit vermischen sich. Und das kann man gar nicht trennen, weil ich, wenn ich hier bin, ist das für mich auch Freizeit, weil ich ja meine Arbeit hier genieße. Und wenn ich Fußballspiele gucke oder mit den Freunden zu Fußballspielen fahre, dann kann man daraus natürlich ganz dramatisch sagen, also das ist jetzt eine richtig harte Arbeit und jetzt muss ich mir gleich noch ein Fußballspiel angucken. Man kann es aber auch genießen. Natürlich treffen wir aber auch wichtige Geschäftspartner bei Spielen und machen auch Tagungen rund um Spiele. Aber es ist halt nicht für mich das klassische Thema, wo die Menschen sagen, also das ist jetzt die Arbeitszeit, das ist Freizeit, sondern das ist mein Leben. Und deswegen war ich auch relativ dankbar, als dann Alex Jobst mal irgendwann dieses Motto für Schalke 04 gesagt hat, wir brauchen eins. Und ich habe ja in der Umfrage genauso teilgenommen wie viele andere und haben Vorschläge gemacht und wir leben dich und wir leben Schalke, ist ja genau auch ein Spiegelbild von mir, wo ich sage, wir leben eigentlich das ganze Leben und und 24 Stunden und 12 Monate leben wir Schalke 04. Und das ist gar keine Trennung zwischen Arbeit und Belastung und Freude und Fußball und Freizeit, sondern das ist ein harmonisches Miteinander, das ich gar nicht klassifizieren will.
Also den klassischen Feierabend gibt es in dem Sinne dann?
Nein, der liegt ja auch daran, dass natürlich die Abendtermine auch Bestandteil sind, weil Fanclubs oder andere Aufgaben, die sind halt nicht nachmittags um eins, sondern dann bist du abends unterwegs und dann ist auch nicht in dem Sinne Feierabend.
Bist du denn der Typ, der abends dann vorm Schlafengehen nochmal sich Gedanken macht, vielleicht einen Notizblock oder das iPhone nochmal rausholt, dein Smartphone, dir nochmal Gedanken machst, jetzt habe ich eine Idee, da schreibe ich auf, diesen Gedanken will ich nicht.
Ich bin kein Aufschreiber. Ich stelle das regelmäßig fest, weil ich ja tatsächlich viele Menschen um mich herum habe, die sich alles aufschreiben. Die laufen dann mit Klatten rum und Notizbüchern oder tippen was neuerdings in iPads rein und haben ganz große Dokumentationen, was sie sich alles notiert haben. Und dann kriege ich ja irgendwann auch mal Notizbuch geschenkt und dann fange ich mal an, was aufzuschreiben und am dritten Tag höre ich wieder auf, weil ich bin ein Behalter. Die Themen, die mir wichtig sind und die Themen, die ich bearbeite, habe ich tatsächlich bis jetzt noch im Kopf und habe noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe oder mir aufschreiben muss, damit ich es auch bearbeite, sondern bin ein klassischer Behalter. Ich gehe in Meetings rein und sage das, was ich im Kopf habe und behalte auch das, was für mich dann notwendig ist, um es danach abzuarbeiten. Und bisher ist es mir noch nicht passiert, dass ich dann was Wesentliches vergessen habe oder irgendeine Unterlage nicht gefunden habe, sondern da funktioniert mein Kopf hervorragend. Ich schreibe es tatsächlich nicht auf.
Du hast gerade gesagt, dass du dir das Gitarrespielen selbst beigebracht hast. Bist du auch in deinem Job Autodidakt?
Ich bin ein Mensch, der sich die Themen erarbeitet und der eine Fantasie und eine Vision hat. Ich meine, meine Finanzdirektorin Frau Rühl-Hamer sagt immer wieder, sie findet es schrecklich, wenn ich mal laufe. Ich mache ja auch Sport und trainiere 2 bis 3 Mal die Woche, 1,5 Stunden. Und wenn ich im Training bin, dann kommen mir Gedanken, indem ich Dinge bewerte. Und Themen, wo ich keine Lösung hatte, auf einmal eine Lösung denke, so kann man es machen. Und sie sagt immer im Scherz, geh nicht so viel laufen, weil die Themen sind fürchterlich, was dann wieder alles gemacht werden muss. Und entwickle für mich immer ein Gespür, was wir jetzt machen sollten und versuche dann das auch in meinem Kopf und ohne Aufschreiben zu priorisieren, weil ich natürlich auch weiß, wir können nicht 20 Themen gleichzeitig anfangen, aber sich Gedanken zu machen, was muss man jetzt noch anpacken? Also welche neuen Projekte, welche neue Visionen machen? Das läuft schon sehr strukturiert, aber dann auch teilweise spontan ab. Aber dann wird es hinten dran sortiert. Und so gehe ich vor.
Was würdest du denn einem kleinen Kind, oder du hast gerade von Besuchen erzählt, wenn du zum Beispiel in Kindertagesstätten gehst, Kindergärten gehst, in Krankenhäuser oder sonst irgendetwas auf irgendwelchen Besuchen und dann fragen dich die Kinder, sagen Sie mal, Herr Peters, was machen Sie eigentlich? Was macht ein Geschäftsführer von Schalke 04?
Alles außer Fußball, pflege ich immer zu sagen, weil das macht ja in der Regel der Sport. Ich trainiere nicht und ich beschäftige mich auch sehr wenig mit Spielsystemen. Natürlich bin ich interessiert und höre mir das auch an. Aber ich mache tatsächlich alles drumherum. Und wenn man sagt, alles drumherum, alles außer Fußball, bedeutet es ja wirklich, dass wir aufgrund der enormen Vielfalt von Schalke 04 ein extrem breites Spektrum erfüllen müssen. Also ich muss wissen, wie eine Gastronomie funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel, bin irgendwann mal hier vor Jahren, Jahrzehnten hingekommen, da saß Rudi Assauer mit ein paar Köchen aus dem Catering da und holte mich dazu. Wir haben eine eigene Catering-Gesellschaft, da bin ich auch für verantwortlich. Und da hat man sich tatsächlich eine Stunde damit beschäftigt, wie man den Käse kühlt. Und darüber haben sich die Leute gestritten. Ich bin Bauer oder bin ja kein Architekt, aber damals schon mit der Veltins-Arena waren wir ja das haben wir aus uns selber heraus entschieden, wie wir bauen, mit den ganzen Abläufen und was alles zu beachten ist. Ich bin im Baugenehmigungsverfahren Halbprofi, ich weiß genau, was alles notwendig ist. Ich bin aber auch Vertriebschef, weil wir ja für die Fanshops zuständig sind. Das heißt also, ich muss mich damit beschäftigen, dass die Lager nicht so weit weg sind von der Verkaufsstelle. Da machen sich ja ganz viele Menschen wenig Gedanken drum. Aber die Mitarbeiter sollen auch wissen, deswegen bin ich dann, wenn man sich mit unterhält, dann habe ich mir geguckt, wo sind die Lager, wie weit muss man dann die Trikots schleppen vom Lager zur Verkaufsstelle. Habe festgestellt, dass das in Oberhausen extrem weit weg ist von der Verkaufsstelle im Zentrum. Ja, und da versucht man dann Lösungen zu finden. Und wenn man von all dem nichts versteht, kann man auch die Themen nicht lösen. Oder wenn Mitarbeiter ich bin Steuerexperte, die Finanzverwaltung hat ja erkannt, dass der Fußball möglicherweise über Geld verfügt und möchte gerne ihren Anteil haben. Das heißt, ich muss mich ganz viel mit dem Thema der Steuer, mit den Finanzierungen, als eingetragener Verein müssen wir Kreditverträge abschließen, um bauen zu können, um Spieler verpflichten zu können. Also ich beschäftige mich mit Medienrechten in einem Umfang wie kaum ein anderer. Das ist ja das Herzstück für jeden Fußballverein. Rückgrat sind die Übertragungsrechte. Ich muss mich damit beschäftigen, dass es das analoge Fernsehen nicht mehr gibt, dass möglicherweise die digitale Welt sich da verändert, dass auf einmal Kabel und Satellit nachrangige Übertragungswege werden, wo wir gar nicht dran gedacht haben im Traum, dass mal irgendwann Kabel und Satellit vielleicht keine Fußballrechte mehr haben. Was passiert ist bei der Champions League? Das Internet mit Ausbau von irgendwelchen Kabelwege, also Internetprogramm, müssen wir uns beschäftigen. Das ist eine Vielfalt, wo ich sage, wo man so viel Wissen hat, was auch gar nichts miteinander zu tun hat. Und trotzdem wenn der Bernd Funke kommt, wir brauchen einen neuen Elektriker, muss ich mich auch damit beschäftigen in der Arena. Und es gibt keinen Job mit dieser enormen Vielfalt, alles außer Fußball. Das liegt daran, dass Schalke 04 aber auch grundsätzlich, will nicht sagen betrieben und verteidigt von mir, aber sicherlich maßgeblich gestaltet von mir, immer alles selber machen wollte. Dass wir, ihr seid Angestellte von Schalke 04, die technische Abteilung ist Angestellte von Schalke 04, der Koch ist Angestellter von Schalke 04, die Fanshop-Verkäufer ist Angestellte von Schalke 04, die Sponsoring-Betreuer ist Angestellte von Schalke 04, die Eventabteilung mit Herrn Tegeler ist Angestellte von Schalke 04. Wenn man in andere Vereine mal guckt, da ist der Caterer Angestellter von Aramark, da ist vielleicht der Vermarkter Angestellter von Sport 5, dann gibt es vielleicht den technischen Angestellten, der ist von irgendeinem Aramark, von dem Facility Manager angestellt und. Und bei uns ist alles von Schalke 04. Wir wollten immer unser Tun in der eigenen Hand haben. Und deswegen sind wir alle Schalke 04. Und das ist ein so großes Fund, was manchmal ein bisschen untergeht, dass Schalke 04 eben alle Rechte und alle Eigentümer ist von allen Rechten, alles selber tut, auch wenn es jetzt mal direkt nichts mit dem Fußball zu tun hat, wie zum Beispiel Gastronomie, wie zum Beispiel Merchandising. Das ist ja jetzt nicht direkt Auswirkungen, da spielt ja keiner besser oder schlechter, wenn die Fanshops funktionieren. Aber es muss auch gemanagt werden.
Wie schafft man das? Wie schaffst du das? Wie geht das? Ja. Du hast gerade 10 Jobs gleichzeitig aufgezählt. Da gibt es für jeden Job gibt's einen eigenen Experten.
Ja, nochmal, ich mache es ja nicht alles alleine. Also dann würde ich es auch nicht schaffen. Aber ich bin natürlich gesamtverantwortlich, zusammen mit Alex Jobst, er ist ja dann für dieses ganze Thema Vermarktung, Kommunikation im Detail mit zuständig. Ich komme ja zu dem ganzen Thema Medien und Kommunikation eher dann über die Verbandstätigkeit, wo wir uns aber auch austauschen müssen, wo wir die Interessen und die Notwendigkeiten von Schalke in Einklang bringen müssen mit der Liga. Wenn ich allein an Vermarktungsrichtlinien denke, welche Werberechte räumen wir zukünftig einem übertragenen Sender ein? Das stimme ich ja damit Alex Jobst ab. Der Alex Jobst stimmt es dann wieder mit anderen Clubs ab und so bilden wir einen Gesamtweg. Aber wie schafft man das? Durch ein Team. Wir haben ja bei Schalke 04 letztendlich eine Senior-Direktoren- und Direktorenebene, wo dann die Teams sind. Meine wichtigsten Mitarbeiter sind natürlich dann Christina Ruhl-Hamers für den Bereich Finanzen und Steuern, der Bernd Funke für die gesamte Thema Arena, Immobilien, Volker Förderer, ganz wichtig für ein Riesenprojekt mit Sicherheit, Fanshops, Services, Kunden, Fans, Tradition. Ist ja ein Riesenbereich. Und zusammen mit diesen Mitarbeitern, wo wir dann regelmäßig unsere Workshops haben, wo wir unsere, wie nennt man immer so schön, Joe Fixe haben, wo wir uns wöchentlich oder zweiwöchentlich treffen, gibt's auch dann halt die leitenden Ebenen, wo man halt die Themen organisieren muss. Aber es geht halt nicht nur darum, es zu organisieren, sondern der Anspruch muss natürlich auch sein, dass man das, was man entscheidet und gesamtverantwortlich macht, dass man das zumindest auch versteht und weiß, was da abgeht. Deswegen war es für Volker und mich zum Beispiel so enorm wichtig, dass wir letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft mal alle Fanshops abgefahren haben, weil die zwei Tage musst du dir nehmen, um mitreden zu können, um zu verstehen, was passiert. Deswegen muss ich wissen, was in der technischen Abteilung passiert. Und ganz viele andere Themen auch. Und das kann man eben schaffen mit guter Organisation, mit der Fähigkeit, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, zu priorisieren, aber dass man auch sich die Zeit nimmt, Visionen und Gedanken zu machen, was wir weitermachen. So ist ja letztendlich die Felddienstarena entstanden, so ist der Bau jetzt entstanden, so ist die Thematik entstanden, dass wir eigene immer noch Besitzer all unserer Rechte sind und all unserer Möglichkeiten. Das ist alles entstanden, weil wir es wollten und nicht aus dem Zufall heraus. Und es ist auch hintereinander und in Abstimmung mit verschiedenen Anforderungen entschieden worden, aktiv und nicht per Zufallsprinzip. Und ich habe ja nebenbei auch neben meinem Journalismus tatsächlich BWL studiert und Volkswirtschaft. Da ist der Begriff Pareto optimal irgendwie mir immer haften geblieben. Das bedeutet nämlich, dass wir das Gesamte optimieren müssen. Also ganz Schalke müssen wir optimieren. Und das erreicht man nicht, wenn man ein Teil optimiert. Also es ist ja oft so, dass derjenige, der im Marketing arbeitet, sagt, das Marketing ist natürlich das Wichtigste auf der Welt. Und wenn ich das vorantreibe, dann geht's Schalke gut. Ist leider nicht der Fall, weil es gibt ja auch andere Aspekte von Kommerzialisierung, man hat andere Themen. Oder Kommunikation will alles veröffentlichen. Können wir nicht noch die Geschichte machen? Oh, wenn der neue Spieler vielleicht kommt, können wir da schon was machen? Vielleicht aber auch nicht das Optimale. Muss man manchmal zurückhalten, weil es kann auch was scheitern und es kann irgendwie schiefgehen. Und Finanzen und Steuern will immer sparen. Und warum müssen wir das noch ausgeben? Manchmal muss man aber auch mutig investieren und muss auch mal Sparbewusstsein zurückstellen. Und deswegen bin ich ein großer Anhänger dieser Optimierung vom Ganzen. Schalke muss optimiert werden und muss optimal ausgestellt werden. Das bedeutet zwangsläufig, dass der Einzelne seinen Bereich nicht optimieren darf, weil er, wenn er seinen Bereich optimiert, hat er immer einen Nachteil für was anderes. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass Schalke alles in der Hand hat, weil dann können wir nämlich am besten Schalke optimieren, weil wir über alles selber entscheiden können. Man muss sich mal vorstellen, wie in den anderen Vereinen, wenn da eine Stadt noch im Stadion ist oder wenn ein Vermarkter noch da ist oder wenn ein Gastronom von einer fremden Firma ist. Die wollen nur sich selber optimieren. Und sich selbst zu optimieren bedeutet immer, dass du nicht das Optimum für den Club rauskriegst. Und das ist, wie ich arbeite und wo ich ganz fest dran glaube und wo ich auch viele Gespräche hier im Hause führe. Denkt auch an andere und das Gesamtoptimum kriegen wir nicht hin, wenn ihr euren Bereich optimiert. Der muss natürlich funktionieren, aber niemals zu Lasten von anderen.
Ein schönes Plädoyer, kann man so sagen. Ist dir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, weil wir hier ein Heimspiel haben in deinem Büro. Wenn man sich hier so umguckt, sieht man viele, viele Dinge aus dem Fußballbereich. Welche sind dir besonders wichtig?
Ja, zwei Sachen sind mir besonders wichtig. Einmal das Bild von Philipp Lahm, das hat er mir geschickt mit einer persönlichen Widmung, als er aufgehört hat nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Und da steht ja sinngemäß drauf, lieber Peter, wir beide wissen genau, wo wir den Grundstein gelegt haben für die Weltmeistertitel. Und das war damals bei der Europameisterschaft, zwei Jahre vorher, wo die deutsche Nationalmannschaft ja gegen Italien im Halbfinale ausgeschieden sind. Da haben wir damals den Frust, Balotelli. Das Ausscheiden, Balotelli, ja, das haben wir damals in meinem Hotelzimmer mit ein paar ganz mit einigen wesentlichen Spielern, die später 2 Jahre Weltmeister geworden sind. Man könnte heute sagen Teambuilding-Maßnahme.
Auf deinen Deckel, denn es war, glaube ich, kurz nach deinem 50. Geburtstag auch.
Also wir haben es auf jeden Fall geregelt, die wirtschaftlichen Konsequenzen und Folgen. Das war ja letztendlich, das freut mich auch, dass letztendlich Philipp das so zum Ausdruck gebracht hat, wie er es zum Ausdruck gebracht hat. Dann habe ich hier immer noch den Wüli, das Maskottchen von früher. Den hat damals meine Mutter, die ist ja mittlerweile verstorben, die hat sich den damals gekauft und den habe ich jetzt da immer noch stehen. Ist ja dann irgendwann der Wüli, der berühmte Maulwurf, als ehemaliges Maskottchen von Schalke 04 ersetzt worden durch Erwin. Ich habe dem Ganzen natürlich nicht zugestimmt, habe aber respektiert, dass das sicherlich viele gute Gründe hatte, das zu machen. Aber den Wüli, den habe ich noch und ich weiß gar nicht, ob noch jemand ansonsten noch so ein Wüli hat. Und ansonsten gibt es viele, viele Dinge in meinem Büro, wo ich mich auch persönlich freue, weil sie ein Stück Wertschätzung für meine Arbeit zeigen, sei es von Fanorganisationen, von den Ultras. Die großen Erinnerungen hier an das Champions League-Finale 2004, was ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, dass wir es überhaupt bekommen haben. Heute wäre es vermutlich gar nicht mehr möglich, so ein großes Spiel hier nach Gelsenkirchen zu bekommen. Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bin froh, dass wir jetzt es auch wieder geschafft haben. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das vergessen die Menschen viel zu schnell, dass wir mit Gelsenkirchen auch wieder die Europameisterschaft teilnehmen dürfen, weil es sind mehr Stadien geworden, die Qualität haben in den letzten Jahren. Es sind statt 12 nur 10 Veranstaltungsorte. Da darf man nie den Fehler machen zu sagen, wir sind selbstverständlich dabei. Das habe ich gepredigt ohne Ende, dass man da nicht überheblich dran gehen darf. Wir haben es am Ende auch geschafft. Aber einige waren mir manchmal auch im Club, aber auch in der Stadt zu euphorisch. Auch sind wir wie selbstverständlich dabei. Die Welt dreht sich weiter. Wir müssen modern bleiben. Und dann gibt es natürlich noch mein Lieblingsspruch. Mein ganzes Lebensziel ist die Einfachheit. Letztendlich versuche ich das auch immer wieder hier zu machen. Wenn wir kompliziert sind, schaffen wir nichts mehr. Wir verstehen dann manchmal nicht mehr, was wir alles machen müssen, um irgendeinen nächsten Schritt zu machen. Und deswegen ist mein Lebensziel tatsächlich die Einfachheit, die wir behalten müssen. Aber der nächste Satz ist halt auch so, in der Einfachheit steckt so viel Kompliziertes. Ist ja auch so, weil eine Reisekostenabrechnung ist eben kompliziert und dauert wieder Zeit und bringt nichts. Und eine Steuererklärung ist kompliziert. Und warum wir was machen, kann man manchmal nicht einfach erklären. Und trotzdem sollte unser Ziel der Einfachheit bleiben, weil die Einfachheit ist besser als die Kompliziertheit, aber in der Einfachheit steckt eben so viel Kompliziertes, weil man so viel bedenken muss, wenn man was Einfaches einfach mal hinbekommt. Deswegen fand ich dieses Motto auch gut und habe mich dann dahin gehangen.
Spruch von Alf Lechner. Ja, ist was Wahres dran. Wie würdest du denn die Einfachheit oder die Kompliziertheit unseres neuen Schalker Tores, unseres neuen Schalker Feldes bezeichnen? Ja, unsere Baumaßnahmen, wenn du jetzt hier aus dem Büro guckst oder da.
Ja, das ist ja auch geprägt von der Einfachheit, weil letztendlich finden dort die Vereinfachungen statt, in jedem Punkt. Es ist ja das Geniale an diesem Konzept, was wir da jetzt bis zum Jahre 2023, 2024 bauen, findet dort ihren Niederhall. Man hat die Welt des Fußballs, wo Fußballplätze sind. Und die sind auch quadratisch ordentlich nebeneinander sortiert. Rechts die Abgrenzung, Parkstadion mit der Erinnerung von früher. Dann haben wir den Bereich für die Fans. Veltins Arena, Tor auf Schalke, rund um den Rudi-Assauer-Platz. Dort findet demnächst das statt, was für die Fans interessant ist. Dann haben wir hier den Bereich des Tor auf Schalkes, Geschäftsstelle, wie man so schreibt, das Innenleben von Schalke, da, wo wir mal unter uns sein müssen, wo wir arbeiten müssen, aber auch da wieder alles in einem Gebäude. Dann diese Klarheit mit dem zukünftigen Boulevard, der verbindet das geistige Herzstück von Schalke, also das Tor auf Schalke, sondern das Verwaltungsgebäude, letztendlich wieder mit der Arena. Das heißt also, dort werden die Ideen gemacht, dort wird miteinander gearbeitet, dort ist alles in einem Gebäude. Fußball, Mitarbeiter, alle, die arbeiten an Schalke, können im Miteinander unter einem Dach entwickeln, die Entscheidungen treffen und dann gehen wir gemeinsam rüber zur Arena in einem tollen Boulevard, wo die Menschen dann das Ergebnis sehen von dem, was rauskommt, wie wir gestalten, wie wir Karten verkaufen, wie wir Fußball spielen und wie wir dann noch ein Bier trinken können. Alles das drüben rund um den Rudi-Assauer Platz. Also auch eine wahnsinnige Einfachheit, aber auch deswegen auch die Genialität, weil so viel Kompliziertes bedacht werden musste, mündet aber in einem ganz einfachen Konzept.
Du scheinst aber schon häufiger mit deinem bloßen Auge und in Gedanken durch die Geschäftsstelle gegangen zu sein und durch die Baumaßnahmen, ne?
Wir sind ja Bauer und Architekten und höre mir das auch an und wir haben ja das Gebäude auch nicht am ersten Tag alles fertig gehabt, sondern wir haben das, was wir bauen, zweimal wieder umgeworfen. Wir haben zwischendurch ja auch noch über Horst Held und Christian Heidel in wichtigen Vorstandspositionen auch personelle Veränderungen gehabt und alle haben auch wieder neue Vorstellungen. Und das heißt jetzt nicht, dass die alten Vorstellungen schlecht waren, aber es kamen ganz neue Ideen, sowohl durch Christian Heidel als auch durch Jochen Schneider wieder mit dazu. Und letztendlich hat es halt lange gedauert, bis wir vor einem Projekt, vor einem Plan saßen, wo man sagt, jawohl, das ist es. Und das Gefühl hatte ich erst vor wenigen Wochen, als uns da eine nochmal überarbeitete Version gezeigt worden wurde und die Hintergründe erläutert worden, warum jetzt der Gang da ist und warum das Büro dort ist und warum die Knappenschmiede dort ist und die Profis hier sind und wo die Medienvertreter reingehen. Da hatte ich echt sofort das Gefühl, jawohl, das ist es. Das ist es und jetzt haben wir es dann auch stehen und das Gefühl hat Gott sei Dank nicht nur ich alleine. Ja, aber manchmal braucht man auch solche Sachen, wie wir auch mit der Arena letztendlich ja genauso vorgegangen sind. Das ist ja auch nicht das, was jetzt steht, war ja zwar der erste Entwurf sah so ähnlich aus, aber zwischen so ähnlich aussehen und dem, was gebaut worden ist, gab es ganz, 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 ganz viele Änderungen zwischendurch. Und das war ja die wichtigste Aufgabe von uns, die Seele dieses Clubs in ein neues Stadion zu transferieren. Und es gibt ja ganz viele negative Beispiele, allen voran der 1. FC Kaiserslautern, wo ein Club es ja geschafft hat, eine Seele nicht in ein neues Stadion mitzubringen. Im Betzenberg war dieser Club groß und hatte eine Seele, eine Atmosphäre und im neuen Fritz-Walter-Stadion ist sie ja irgendwann verloren gegangen. Nicht, weil auf einmal die Menschen anders geworden sind, sondern weil das Stadion nicht mehr zum Club gepasst hat und die Seele verloren gegangen ist. Und deswegen war es immer für mich die wichtigste Aufgabe, und das habe ich immer gepredigt ohne Ende, egal was wir tun, egal was wir gestalten, wir müssen ja viel gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben in einer Welt, die sich rasend schnell verändert. Wir dürfen nie die Seele dieses Clubs verlieren, weil die Seele ist das, was diesen Verein groß macht, groß hält und deswegen ist es uns so toll auch mit der Veltins Arena gelungen, dass wir eben aus der Entwicklung aus dem Parkstadion zur Veltins Arena die Seele mitgenommen haben und den Club größer und stärker gemacht haben. Aber dadurch, dass wir die Seele mitgenommen haben. Und das Gleiche verspreche ich mir auch durch die zweitgrößte Baumaßnahme jetzt, diese Entwicklung hier im Berger Feld, was ja letztendlich erfolgt. Die Seele muss sich widerspiegeln. Der Mensch muss sich hier wohlfühlen. Wir machen es ja nicht für mich. Wir machen es ja auch nicht für irgendeinen, sondern wir machen es auch für die Menschen, die hier hinkommen und sagen müssen, boah, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, hier bin ich auch bereit, Geld auszugeben und fühle mich trotzdem wohl. Das ist das A und O unseres Erfolges und das darf man nie übersehen und vergessen.
Diese Zukunft war aber wahrscheinlich 93, als du hier ankamst, nicht zu sehen, ne?
Nee, 93 hatten wir drüben die kleine Geschäftsstelle und waren 14 Mitarbeiter. Ich habe ja mittlerweile bis auf 2 Mitarbeiter, bin ich ja derjenige, der am längsten jetzt hier auf Schalke ist. Das konnte man wirklich nicht sehen, weil ich habe ja gesagt, wir haben ja begonnen tatsächlich mit der Schlagzeile fliegt Schalke aus der Bundesliga, Lizenzverstöße aus der Eichberg-Ära. Und da ging es ja tatsächlich ums wirtschaftliche Überleben. Und die erste Saison endete ja, begann zwar mit dem 1:0 gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, Ingo Anderbrügge hat 93 das Tor geschossen, war mein erstes Heimspiel in verantwortlicher Funktion. Aber im November waren wir abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz. Und das darf man alles nicht vergessen. Das war eigentlich die schlimmste sportliche Saison. Hätte mir nicht vorstellen können, dass die letzte Saison da ein bisschen ranreicht mit ebenfalls großer Abstiegsangst. Aber da kam ja auch, war ja auch Schalke 04 ja auch ein Club zwischen erster und zweiter Liga 93, 94. Und erst als wir dann die wirtschaftlichen größten Nöte und den Klassenerhalt dann 94 geschafft hatten, kam ja dann langsam der Aufstieg und die Entwicklung.
Aber wie hat es Günther Eichberg dann damals geschafft, dich zum FC Schalke 04 zu lotsen? Also du warst ja stellvertretender Geschäftsführer beim ersten FC Kaiserslautern und das war ja damals eine große Nummer. Die waren 91 deutscher Meister, Pokalsieger. Lautern war ja eine Mannschaft, die immer oben mitgespielt hat. Also man kann sich's heute kaum noch vorstellen, wirklich eine deutsche Spitzenmannschaft. Und dann fragt Schalke an, du sagst gerade einen Schuldenstand von 20 Millionen, die Lizenz ist in Gefahr. Also
Schalke hat nicht angefragt, sondern ich wollte zurück ins Ruhrgebiet. Also ich habe mich in Kaiserslautern sehr wohl gefühlt, aber ich gehöre auch zu den Menschen, man spürt ja gewisse Dinge. Und ich habe komischerweise gespürt, bei dem Spiel Kaiserslautern gegen Bochum war es damals, dass meine Freunde aus dem Ruhrgebiet kamen nach Kaiserslautern und als die dann wieder zurückfuhren, hat da irgendeiner, wir fahren jetzt übrigens nach Hause. Und ich hatte irgendwie intuitiv das Gefühl, ich würde jetzt auch gerne nach Hause fahren. Ich habe ja auch meine Wohnung in Dortmund nie aufgegeben. Habe dann immer in den Westen geguckt, weil ich mich das Ruhrgebiet fasziniert hat. Ich habe damals beim 6:6, zu Pele Novak, den kannte ich ja damals gar nicht, da zu Ernst Buzauer, sein Tabakladen, habe ich mir die Karte gekauft. Wir waren eine richtig fußballbegeisterte Truppe an der Uni Dortmund. Wir waren in diesen legendären Europapokalschlachten auf dem Bökelberg. Wir waren hier auf Schalke, Bochum, Fiegepilz getrunken an der Kastropper Straße. Das war meine Heimat. Das war mein Leben. Und wollte zurück in den Westen. Ausschreibung war tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Halbes Jahr vorher habe ich die Gespräche mit Rolf Rüssmann geführt, der mich unbedingt nach Mönchengladbach holen wollte. Und da dachte ich, ja, okay, ist nicht ganz Ruhrgebiet, aber wenigstens Nordrhein-Westfalen, der Westen. War ich bitter enttäuscht, weil ich da nur auf Position 2 gekommen bin bei den Bewerbungsgesprächen mit Herrn Trigalski, war das, glaube ich, damals. Und Rolli Rüssmann wollte schon zurücktreten. Der einen hat gesagt, bringt nichts. Wir haben ja jahrelang darüber gesprochen. Irgendwann sehen wir uns nochmal, alles gut und toller Mensch, Rolf Rüssmann, muss man echt sagen. Ja, und dann war ich aber echt enttäuscht. Und dann habe ich halt in der Zeitung gelesen, dass mein Vorgänger Ralf Brinkmann, warum und weswegen, weiß ich gar nicht mehr, doch weiß ich schon, aber entlassen worden ist. Und ich hatte ja im Studium sozusagen, habe ja dann bei der WAZ volontiert, herrlich, WAZ-Konzern, volontiert, Haus Busch in Hagen. Und da gab es einen weiteren Volontär namens Andreas Steininger. Und Andreas Steininger war ja, was macht man als Volontär? Man trinkt abends mal ein Bierchen, lernt sich kennen. Und der hat ja schon damals bei Schalke gearbeitet. Und dann rief ich meinen alten Freund Andreas Steininger an und sagte, ihr habt doch den Brinkmann, der ist ja weg, kannst du nicht mal fragen, ob die nicht mal ein Gespräch mit mir führen sollten? Und dann, wie der Zufall so wollte, Assauer fing ja im April an, hat der Assauer zeitgleich bei dem Holzhäuser angerufen, der damals noch, also Wolfgang Holzhäuser, ehemaliger von Bayer Leverkusen, der war damals noch Ligasekretär beim DFB, und hat ihm dann gesagt, Holzhäuser, ich brauche dich, du musst hier nach Schalke kommen, wir haben hier so viel Theater mit Lizenzierung, der war ja damals der Lizenzierungspapst und hat all das entschieden. Und hat der Holzhäuser gesagt, nee, Assauer, die haben ja immer nicht Herr Assauer und auch nicht mit Vornamen, sondern der eine rief Holzhäuser und der andere sagte Assauer, nein, das war ja immer ein herrliches Ansprechen. Und hat dann gesagt, ich bleib hier beim DFB. Der wusste auch, Schalke, ich nicht. Und dann hat er aber den entscheidenden Satz gesagt, aber frag doch mal in Kaiserslautern nach, ich habe da ein langes Gespräch gehabt mit dem Peter Peters, ob der nicht Interesse hat. Und so war das wie von Zufall, dass ich quasi über Steininger angefragt habe und Assauer von Holzhäuser die Empfehlung bekommen hat. Und dann bin ich wie der Zufall auch beim Spiel Schalke gegen Kaiserslautern mit meiner Bewerbungsmappe. War ja noch bescheiden und wusste noch nicht, wie der Umgangston dann so manchmal ist. Bin ich dann in die alte Geschäftsstelle mit meinem weißen Golf gefahren und habe dann brav meine Bewerbungsmappe mit meinem Uni-Zeugnis und meinem Praktikum bei der Westfälischen Rundschau, mein Volontariat und ein paar Zeugnissen da abgegeben. Günter Eichberg hatte schon drei Weinchen drin, Rüdiger Höfgen und Herbert Schmitz wollten jeglichen Fachvortrag, den ich gerne hätte geleistet, sich einfach nicht anhören. Und dann kam dieser legendäre Moment, dass Günter Eichberg meine Bewerbungsmappe nahm, riss zwei Seiten raus, ich hatte alles schön zusammengemacht, ne, und schrieb dann auf der Rückseite Vereinbarung. Und Assauer sagte nur, Eichberg, jetzt ist Schluss mit deinen scheiß Bierdeckelverträgen, ne? Ja, aber da hatte ich damit auch die Zusage. Und ja, und dann habe ich dann am 28. Juni angefangen. Da musste noch Volker Stuckmann, heute Ehrenpräsidium, die wollten mich erst nicht freigeben, weil noch Dauerkartenverkauf, Jahresabschluss und Ähnliches in Kaiserslautern zu machen war. Wollten die mich erst Juli, August freigeben. Aber dann hat dann der Volker Stuckmann damals zusammen mit Assauer tatsächlich auch eine Transfervereinbarung wegen mir am Kerl da aufgesetzt. Da musste ich noch ein paar Arbeitsstunden und auch ein paar Arbeiten sozusagen nach Kaiserslautern fahren und habe ein paar Themen noch regeln. Aber ich konnte am 28. Juni tatsächlich dann meinen ersten Arbeitstag hier auf Schalke machen.
Spannende Zeit damals. Ja. Einer deiner Vorgänger in der Führungsposition auf Schalke war damals Heribert Bruchhagen. Und wir haben den Heribert Bruchhagen mal angerufen und gefragt, was ist Peter Peters eigentlich für ein Typ und was verbindet euch miteinander? Und er hat uns eine ganz nette Anekdote erzählt.
Ich kann mich noch sehr gut an die erste Begegnung erinnern, die ich mit Peter Peters hatte. Ich habe gedacht, welch Messdiener kommt denn da aus Kaiserslautern? Er sah aus wie ein Abiturient und hat dann in der Folge eindrucksvoll bewiesen, dass er einen Verein führen kann und hat sich eine hohe Reputation in der Bundesliga erworben. Heute ist er einer der mächtigsten Funktionäre der Bundesliga und gleichzeitig hat er die Finanzen des FC Schalke 04 durch beharrliche Arbeit regeln können und ist ein großartiger Protagonist des FC Schalke 04. Die einzige Frage, die mir bleibt und die ich nie beantwortet bekommen habe, wie kann es möglich sein, dass der entscheidende Vorstand beim FC Schalke 04 in Dortmund wohnt? Also diese Frage bleibt offen und ich bin gespannt, ob er mir eines Tages mal eine plausible Erklärung liefern wird. Herzlichst, Heribert Bruchhagen.
Ja, ist sehr nett, Heribert. Ist ja wirklich, Heribert, das kann man ja sagen, über die vielen Jahre, der war ja, sind wir ja Freunde geworden und haben ja auch ganz lange gemeinsam im Liga-Vorstand gesessen, haben damals, was ja wie bei Schalke auch bei der Liga gab es eine ganz wesentliche Satzungsänderung, aus der dann letztendlich Christian Seifert entsprungen ist mit Sitz und Stimme und jetzt auch Sprecher im Präsidium. Das hat Heribert alles tapfer mitgetragen, obwohl er manchmal Bedenken hatte, ob das, was ich da immer vorgeschlagen habe, auch so richtig ist.
Aber er hat eine sehr hohe Meinung von dir, wie man da rausgehört hat.
Ja, Heribert freut mich, dass er diese hohe Meinung hat. Manchmal beschimpft er mich auch als Buchhalter. Alles mit dem notwendigen Augenzwinkern. Ja, und ich habe immer in Dortmund, ich bin 1981, habe ich Abitur gemacht und mein Vater fragte mich, was ich denn mache, wie so Väter immer fragen. Wir saßen bei uns in der Küche. Und ich sagte, jetzt mache ich erstmal Bundeswehr. Wir hatten ja damals noch Wehrpflicht, also bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden. Aber ich habe schon damals gesagt, ich will BWL studieren, weil damit schränke ich mich zum einen nicht ein und zum anderen, also was jetzt die Berufsauswahl anbetrifft, da kannst du in ganz vielen Branchen arbeiten. Und zum anderen ist es eine unglaubliche für mich, der ja mathematisch orientiert war neben der Musik, ich habe ja Mathematik-Leistungskurs gehabt, habe Zahlen, die liebe ich. Ich kann auch mit Zahlen was anfangen, kann sie auch interpretieren und weiß auch, was hinter Zahlen steckt, was ja für einen Finanzvorstand auch keine schlechte Talentierung ist. Jedenfalls wollte ich BWL machen und dann hat er mich gefragt, wo. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe auf jeden Fall nach Dortmund ins Ruhrgebiet. Weil das war die Uni, wo man BWL aus meiner Sicht am besten studieren konnte. Ich wollte auf jeden Fall ins Ruhrgebiet. Da fragte er, wie Ruhrgebiet? Da sage ich, bei uns, ich komme ja dann gebürtig aus Rheinland-Pfalz, also Andernach in der Nähe von Koblenz. Da hat die eine Hälfte in Bonn studiert, die andere in Trier und die nicht wussten, wo sie hin sollten, sind dann auch nach Mainz oder nach Mainz gegangen. Und er hat gesagt, ich möchte raus, ich will was anderes machen, will eine andere Region haben und war früher schon ein paar Mal im Ruhrgebiet. Und ohne dass ich es wusste, habe ich gesagt, dieses Ruhrgebiet fasziniert mich. Ich will ins Ruhrgebiet und dieser Menschenschlag, das ist irgendwie was für mich. Da haben die natürlich nicht alle verstanden in Rheinland-Pfalz, warum Ruhrgebiet, aber ich habe mich da durchgesetzt, bin dann mit meiner Mutter, 1982 sind wir dann nach Dortmund gefahren, habe ich dann einen Platz im Studentenwohnheim bekommen, direkt an der Uni. Und da habe ich so viele Menschen, Freunde kennengelernt und ich wohne heute noch 100 Meter von diesem Studentenwohnheim entfernt. Genau da, wo ich immer schon gewohnt habe. Ich musste ja nie umziehen, in Anführungszeichen, sondern bin da hingezogen. Und allein schon aus der verkehrstechnischen Sicht habe ich immer gesagt, das ist das Beste, was einem passieren kann. Wenn du in Gelsenkirchen-Buhr arbeitest, musst du über die A2 fahren und die A45 und meine Schwiegereltern wohnten in Bochum-Höntrop, Gelsenkirchener Süden. Wenn man von Bochum oder von Gelsenkirchen Süden hier hinfahren will, ist man länger unterwegs als ich. Und manchmal braucht man auch ein bisschen Abstand mal aus Gelsenkirchen da und deswegen hat sich das für mich sowas von bewährt und deswegen habe ich die Frage von Herrn Rebert auch ordnungsgemäß beantwortet. Und ich wurde auch übrigens noch nie beschimpft. Das habe ich mir vielleicht auch erarbeitet, weil bisher jeder weiß, dass ich sowieso Schalker bin. Bin auch brav zahlendes Mitglied vom Blau-Weißen Stachel. Das ist ja der Fanclub in Dortmund. Da gibt's da gibt's noch mehr von uns, hätte ich fast gesagt. Und es tut mir manchmal auch immer wieder gut, wenn wir, wie jetzt am Samstag war ich am Dortmunder Weihnachtsmarkt, habe ich ganz viele Schalker haben getroffen am Glühweinstand. Und dann haben die sofort angefangen zu singen. Und da sind schon einige Schalker. Und das, manchmal macht das dann auch Spaß, gerade da so viele Schalker zu finden.
Du hast über deine journalistische Tätigkeit vorhin gesprochen. Hast du eigentlich als Journalist damals auch über Schalke berichtet?
Ja, ich hab tatsächlich es geschafft, in relativ jungen Jahren für die Süddeutsche Zeitung schreiben zu dürfen über Schalke und über den VfL Bochum. War ja dann auch Gründungsmitglied von Reviersport. Mit Uli Hohmann war ich mit dabei, als Reviersport gegründet worden ist. Das hat der Watz natürlich damals überhaupt nicht gefallen, weil das war ja noch ein Konkurrenzprodukt. Dann musste ich mir einen Künstlernamen geben, habe ich mir dann Frank Sattler genommen. Ich bin unter dem Pseudonym Frank Sattler geschrieben. Die Welt damals war ein bisschen unkomplizierter. Aber habe zum Beispiel diesen legendären Wahlkampf 87, Russmann-Siebert, das war damals unsere Reviersportzeit, mit begleitet. Ja, und habe ansonsten dann tatsächlich auch neben der Produktion, und war ja für mich auch toll, so eine Zeitung mal neu zu gründen und was damals alles notwendig war, mit Uli Hohmann unglaubliche Zeiten erlebt, aber eben auch den gesamten Ruhrgebietsfußball mitgemacht. Haben wir damals Werbebotschafter für diese neue Zeitung gesucht. Und dann hat mein Kollege Uwe Bornemeyer hat dann Frank Mill vom Borussia Dortmund geholt und ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe beim VfL Bochum, Klaus Fischer als Werbeträger, als für Reviersport zu nehmen. Und das war meine allererste Begegnung mit Klaus Fischer, der da rumkrantelte und hat auch überhaupt nicht gefragt, wie viel Geld er kriegt. Aber so richtig gepasst hat ihm auch nicht, weil neue Zeitung, konnte er da nichts anfangen. Aber ich habe es geschafft, dass Klaus Fischer damals auch für den VfL Bochum sozusagen dann den Werbepartner machte. War meine erste Begegnung mit Klaus Fischer damals in der Reviersportzeit.
Wie hätte denn deine Schlagzeile am 15. August 1993 gelautet? Das war dein erstes Heimspiel als Funktionär auf Schalke.
Ja, das war ja Dortmund, ne? Weiß ich ja. Ja, da gab es keine Schlagzeile. Es war für mich ein Desaster. Nicht, weil wir gewonnen haben, sondern weil es organisatorisch Chaos lief. Die einzige Mitarbeiterin, die damals, die heute noch da ist und die damals auch noch da war, war ja da Annette Simonsmeier, hieß auch mal irgendwann Frau Müller, aber die ist heute noch bekannt als Frau Simonsmeier und die war damals wie heute fürs Ticketing mit zuständig. Und wir waren noch nicht mal ausverkauft im Parkstadion, war relativ voll, aber nicht ausverkauft, aber wir hatten Doppelbelegungen ohne Ende. Und ich kam auf die Ehrentribüne hoch und wurde rechts und links nur beschimpft, weil Plätze Block D, Reihe 24, Platz 38, den gab es gefühlt 6-mal. Und das war irgendwie so ein ganz altes EDV-System, was überhaupt nicht funktionierte. Und das war so schrecklich. Und da habe ich kurzfristig die Entscheidung getroffen, das müssen wir alles erneuern. Und da haben wir dann damals das erste professionelle Ticketsystem sozusagen eingeführt. Aber die Schlagzeile war für mich intern ein Debakel, weil das war mir so unangenehm, dass hinten und vorne nichts klappte. Und das ging es dann ganz schnell zu reparieren. Das haben wir dann auch geschafft. Aber da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Deine alten Kollegen haben als Schlagzeile dann wahrscheinlich den Derby-Sieg rausgehauen.
Das andere war ja auch intern, aber das ist ja halt auch ein bisschen mein Leben, dass ich bin ja eigentlich nicht der Mensch der Öffentlichkeit und meine Themen sind halt nach wie vor die Themen, die intern zu bearbeiten sind, die enorm wichtig sind, die ja auch ein Rückgrat sind von allen Vereinen, aber dann am Ende doch nicht so viele Menschen interessieren.
Du sagst es gerade, du bist kein Typ der Öffentlichkeit, aber wenn man Fußballspiele im Fernsehen sieht, was bei uns jetzt nicht so häufig vorkommt, weil wir im Stadion sind, aber wenn wir mal zu Hause sind, bist du im Stadion und die Kamera ist auf dich gerichtet. Was bist du denn für ein Zuschauertyp? Also ist es für dich schwierig?
Also die ist erstens nur auf mich gerichtet, weil...
Nicht nur, weil ihr sitzt genau. Ja zusammen als Gruppe.
Also würde ich woanders sitzen, wäre sie nicht auf mich gerichtet. Das ist auch in Ordnung so, weil, was muss man auch realistisch einschätzen, die ist nur auf mich gerichtet, weil ich zufällig in der Nähe von Jochen Schneider, Alex Jobst und auch von Clemens Tönnies sitze. Und
sonst. Wobei das, glaube ich, kein Zufall ist, dass du da sitzt.
Ja, wir sitzen halt auch zusammen.
Ja.
Aber ansonsten bin ich ein Fußballseher, der in der ersten Halbzeit ruhig ist und guckt und der aber Gegentore hasst wie die Pest. Gegentore kommt bei mir immer so ein Reflex, dass ich erstmal meinen Platz verlassen muss und irgendwie mal ein paar Meter gehen muss. In der zweiten Halbzeit, wenn es dann enger wird, bin ich oftmals auch, wurde mal im Scherz gesagt, erzählt wieder Autos auf den Parkplätzen, laufe dann schon manchmal ein bisschen aufgeregt rum und hoffe, dass es dann irgendwie alles gut ausgeht. Also die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit sind für mich als Zuschauer total unterschiedlich und die letzte Viertelstunde, je nachdem, wie es so ist, wir haben ja gerade das Frankfurt-Spiel und andere enge Spiele hinter uns gebracht, dann bin ich schon sehr angespannt und gucke, wie im Kino, manchmal nicht hingucken.
Das ist auch deinen Vorstandskollegen aufgefallen, denn der Jochen Schneider hat uns dazu mal eine Frage geschickt.
Lieber Peter, wird es dir in dieser Saison noch gelingen, die kompletten 90 Minuten bei einem Spiel sitzen neben Alex Jobst und mir durchzuhalten?
Ja, lieber Jochen, nach meiner Erinnerung ist das tatsächlich bei der mehr als unglücklichen Niederlage in Leverkusen passiert, dass ich die 90 Minuten da saß. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass ein anderer Vorstand in dem Moment da auch ein paar Plätze zumindest mal gewechselt hat, weil der Platz, wo du in der ersten Halbzeit saß, war nicht der Platz, wo du in der 90. Minute saß. Aber grundsätzlich hat der Jochen schon recht. Ich nehme mir die Freiheit raus, tatsächlich mein Leben auch emotional so weit zu leben. Ich beleidige ja niemand und muss damit auch selber klarkommen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt bewegen und muss auch mal 10 Minuten jetzt einfach nicht mehr auf den Platz gucken, weil ich es möglicherweise nicht aushalte, dann mache ich das, weil es mir danach auch besser geht. Ich glaube, es ist viel besser, wenn man die Themen, wenn man die auslebt und nicht unterdrückt, weil Themen in sich reinfressen macht krank und ich möchte alt und jung bleiben.
was hat denn Jochen Schneider gemacht? Ist er auch so rumgetigert?
In Leverkusen ist er, Jochen Schneider, würde ich nach meiner Beobachtung sagen, bleibt zwar manchmal sitzen, guckt aber dann eher nach unten als aufs Spielfeld. Und Jochen Schneider hat in Leverkusen einfach die Reihe und gewechselt. Der hat neben uns gesessen, auf einmal saß er nicht mehr neben uns, habe ich ihn gesucht, da saß er ein bisschen hinter uns. Das hat aber vermutlich auch nur mit der Begeisterung des Spiels und nicht mit der Spannung zu tun.
Oder er wollte dir eine Bratwurst mitbringen und hat keine mehr bekommen.
Ja.
Du bist jetzt seit 26 Jahren hier. Sind Heimspiele mittlerweile denn Business as usual für dich oder ist es jeden Tag aufs Neue ein Feiertag?
Es gibt, natürlich gibt es schon auch Heimspiele, die Routine sind. Was ich aber genieße und mag, ist Begegnung mit Menschen und immer wieder auch neuen Menschen. Heimspiele sind ja neben dem Fußballspiel eine unglaubliche Begegnungsstätte in der Laola und auch in anderen Bereichen des Stadions. Und ich gehöre auch zu denen, die Fußball ohne Bier und Bratwurst oder Bier und Currywurst definitiv nicht aushalten können. Ich bewundere nach wie vor alle Menschen, die das irgendwie packen. Ich gehöre nicht dazu. Ohne Bier und ohne Veltins und ohne die Bratwurst kann ich Fußball nicht erdulden und freue mich auch regelmäßig, dass ich entweder meine Frau oder jemand anderes habe, die dann das Auto zurückfahren.
Da passt vielleicht die in der nächsten Kategorie und die nächste Frage nämlich noch dazu. Wir haben nämlich über Instagram, haben wir unsere Fans gefragt, was ihnen auf dem Herzen liegt, was sie dich gerne mal fragen würden. Und Antonia fragt, was dich am meisten an deinem Beruf freut?
Tore. Weil das ist ja nach wie vor das A und O, das Salz in der Suppe. Also wir arbeiten ja alle nicht aus Selbstzweck. Und wir haben ja die, andere freuen sich, wenn sie vielleicht eine gute Bilanz haben oder wenn der Bäcker ist froh, wenn er eine schöne Torte gebacken hat und der Metzger ist froh, wenn die Wurst schmeckt. Und wir freuen uns, wenn wir gut Fußball spielen und Tore erzielen. Also Tore ist das Salz in der Suppe. Und wir dürfen alle nie vergessen, Fußball, wir sind beim FC Schalke 04. Und FC ist Name und Auftrag. Wir sind ein Fußballclub. Und wir dürfen alle nicht vergessen, was im Mittelpunkt eines Fußballclubs steht. Das ist der Fußball und das erfolgreich Fußballspielen. Und der Satz, der mich am meisten aufgeregt hat in meiner langen Geschichte hier auf Schalke, waren nicht nur ein Satz, sondern mehrere Sätze, aber alle mit der gleichen Botschaft. Auch in Meppen war es auch schön. Und man muss auch nicht alles dem Erfolg unterordnen. Das sind Sätze, die regen mich auf, weil natürlich machen wir das hier für den Fußball und für den Erfolg und weil es Schalke verdient hat. Dieser Verein ist in der Lage, ein erfolgreicher deutscher internationaler Spitzenklub zu sein. Der hat das Potenzial, die Größe und die Stärke. Und das ist unser Ziel, unser Auftrag. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Menschen von Schalke 04 ein anderes Ziel haben, als das, wie ich es gerade formuliert habe. Deswegen natürlich, was freut mich am meisten? Tore für uns. Was hasse ich wie die Pest? Gegentore.
Dann die nächste Frage ist von Robin und der möchte wissen, würdest du eine Aufstockung der Bundesliga auf 20 Clubs für gut heißen, so wie es in Italien, Spanien, Frankreich und auch England ist?
Also aus Sicht der Spieler nicht, weil der Fußball einfach an seine Belastungsgrenzen kommt, weil er immer dynamischer und immer athletischer und schneller geworden wird und der Körper dann irgendwie diese Mehr an Spielen nicht funktioniert. Ich stelle auch vor Weihnachten regelmäßig fest, dass man irgendwann auch mal froh ist, wenn wieder eine kleine Pause ist und wir nicht durchspielen wie die Engländer, aber einfach um den Akku aufzuladen. Aber ein Aspekt hat mich in den letzten Jahren sehr zum Nachdenken bewogen. Und das ist rein ein emotionaler und kein rationaler Grund. Weil die rationalen Gründe sprechen alle dafür, bei 18 zu bleiben. Aber wir haben halt alle festgestellt, dass die Fußballlandschaft sich durch andere Geschäftsmodelle verändert hat. VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen haben begonnen, TSG Hoffenheim ist dazugekommen, Rasenball Leipzig ist jetzt auch nochmal dazugekommen und ist ja nicht auszuschließen, dass in Zukunft der ein oder andere nochmal dazukommt. Und das führt natürlich schon zu der bitteren Erkenntnis, und da bin ich natürlich geprägt von meiner Zeit in Kaiserslautern, dass diese Plätze in dem Verdrängungswettbewerb, der halt dann letztlich erfüllt, dass dann ganz tollen Clubs letztendlich diese Plätze möglicherweise auf Sicht aufgeben mussten. Das hat einerseits was damit zu tun, dass sie sicherlich auch Managementfehler gemacht haben. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese Clubs ein anderes Potenzial aus anderen Finanzierungsmöglichkeiten produziert haben. Und es ist für den Fußball schade, dass dieser zusätzliche Platz eben nicht durch eine Aufstockung man möglicherweise zur Verfügung stellt, sondern eben durch Verdrängung und Abstiege. Und das führt eben dazu, dass ganz große Namen und ganz tolle Clubs und ganz viel Geschichte nicht mehr in der Liga spielen, wo sie eigentlich spielen könnten. Und das ist das Argument für mich, was ich immer noch als emotionales Argument bezeichne, weil rational gibt es keinen Grund für eine Aufstockung. Aber emotional finde ich, lohnt es sich manchmal aus dem Grund darüber nachzudenken.
Andere würden sagen, müssen sie besser arbeiten oder härter arbeiten. Wobei irgendwann die Grenzen gesetzt sind wahrscheinlich.
Ja, aber es ist trotzdem halt ein Verdrängungseffekt. Das ist die 50+1 Diskussion. Es ist natürlich ein Verdrängungseffekt durch neue Geschäftsmodelle. Weil Red Bull hat nun mal für sich entschieden, dass sie über Formel 1 und Fußball das machen. Machen sie auch top und gut. Das Schlimmste ist ja immer, wenn Geld, egal wo es herkommt, und Qualität in ein zusammenkommen, das ist dann meistens doch unschlagbar. Qualität ohne Geld kann, siehe Freiburg, kann unglaublich viel bewegen. Kein Geld und keine Qualität endet meistens fürchterlich. Das ist auch im Leben so, ne? Aber es ist halt einfach eine Mathematik, dass wenn 18 Vereine es gibt und eben neue Vereine, oder sind ja keine Vereine, neue Kapitalgesellschaften durch neue Geschäftsmodelle dazukommen, dass dann andere ihren Platz verlieren, selbst wenn sie gut arbeiten würden. Das geht leider nicht anders.
Henning ist daran interessiert, was unsere Haupteinnahmequellen sind.
Fernsehen, immer. Das ist ja das Thema, kann man streiten, kann man gut oder schlecht finden, aber natürlich die medialen Fernsehrechte sind und bleiben das Rückgrat von allem. Insbesondere, weil sie auch regelmäßig kommen und weil sie natürlich auch für andere Einnahmebereiche verantwortlich sind. Also Sponsoring wäre bei weitem nicht so erfolgreich, wenn nicht gleichzeitig diese medialen Übertragungen insgesamt sein. Das heißt also, eigentlich kann man ja auch, die Sponsoring-Einnahmen sind ja indirekt beeinflusst eben durch Qualität, durch Werbe, durch die Zeiten, die auch im Fernsehen die Sponsoren sichtbar sind. Und insofern ist natürlich Fernsehen das Wesentliche und Fernsehen hat natürlich auch Wünsche und Vorstellungen und das haben wir in den letzten Jahren ja auch manchmal leidvoll und emotional erfahren über gewisse Anstoßzeiten, dass die dann kollidieren mit Faninteressen. Auch da kommt es immer wieder darum, dass wir nicht das Einzelne optimieren, sondern das Gesamte optimieren. Auch da gilt dieser Spruch.
Kannst du das prozentual mal aufdröseln? Also TV-Rechte, Tickets, Merchandise?
Ich könnte jetzt einen langen Zahlenfriedhof präsentieren.
Bitte nicht.
Genau. Aber man kann sagen, Schalke 04 ist im normalen Bundesliga-Szenario immer so bei 250 Millionen Euro Umsatz platziert. Und wenn wir dann die Medien und das Sponsoring zusammen addieren, kommen wir immer auf 160 Millionen Euro. Und da sieht man ja schon, welche Bedeutung das hat. Merchandising, Ticketing sind dann nachrangig, aber immer noch vom Volumen her groß. Und natürlich, was sich sehr stark entwickelt hat, ist das Thema Transfererlöse. Da hat Schalke 04 ja auch in den letzten Jahren durch große Transfers große Beträge erzielt. Man merkt schon, dass es für ganz große Top-Qualität wie Neuer, Sané und in diesem oder Kehrer, dass da enorme Summen bezahlt werden. Die sind aber unregelmäßig. Das heißt also, das wird Schalke 04 auch in Zukunft immer mal haben. Wir wissen nur noch nicht, wer und in welchem Jahr, während die anderen Einnahmen regelmäßig kommen. Aber das Thema Transfererlöse ist natürlich vom Volumen her schon auch jetzt mittlerweile 80 Millionen, 60 Millionen, 40 Millionen, da kann man schnell auch in diese Kategorien kommen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht planbar und man weiß es nicht, wann und wer.
Dann kommen wir zur letzten Fanfrage. Die hat uns Laura geschickt und sie fragt, wer ist dein persönlicher Lieblingsspieler? Kann aktueller Spieler sein oder jemand, der in deiner Zeit hier auf Schalke schon mal gewesen ist?
Ach, mein persönlicher Lieblingsspieler. Das ist, also ich habe immer so ein bisschen die Kultspieler genossen. Also René Eichelkamp kann ich mich gut dran erinnern, weil er eine gewisse Emil Empenza war für mich ein fantastischer Spieler. Ich habe auch den Transfer von Andreas Möller. Das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Das war ja für mich der entscheidende Transfer für die Erfolge 2001 und was da insgesamt passiert ist. Und natürlich Gigi Nemec ist ja meine Nummer eins, weil bei keinem Spieler stand Leistung auf dem Platz und das, was er erzählt hat, so in einem klaren Verhältnis wie bei ihm.
Andreas Möller hast du gerade schon angesprochen, der Transfer im Jahr 2000. Wir haben Andi Möller angerufen und gefragt, ob er uns was zu dir sagen kann, ob er einen Gruß für dich hat. Und er war sofort Feuer und Flamme und es hat keine 5 Minuten gedauert. Und ja, wir hatten was im Postfach.
Hallo Peter, hier ist Andi Möller. Erst einmal viele Grüße an dich und ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich dich sehe und die Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit auf Schalke, diese 3 Jahre von 2000 bis 2003, die werden mich mein Leben lang verfolgen. Es war wirklich eine intensive Zeit, eine tolle Zeit und du hast die ganz entscheidend mitbegleitet und an dieser Stelle habe ich trotzdem auch mal eine Frage an dich. Wie war das eigentlich damals, als wir uns getroffen hatten? Oder wer hat dich zuerst auf die Geschichte mit mir angesprochen? War das Rudi Assauer, der gesagt hat, ja Peter, komm mal in mein Büro, ich habe da eine Idee. Das würde mich mal interessieren, wie so diese ersten Gedankengänge waren und wie es dann auch zu dem ersten Treffen kam bei dir zu Hause. Ich habe auch gedacht, das ist irgendwie, verstehen Sie Spaß oder da läuft irgendwas anderes. Aber das war wirklich brutal ernst gemeint und wir haben diesen Wechsel damals durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Ja, das war schon sehr verrückt und wie hat denn der Aufsichtsrat das so aufgenommen, wie ihr das vorgelegt habt, dass ihr mich verpflichten wolltet? Also ich hoffe, dass ihr das heute klären könnt und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns demnächst bald wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.
Ja, Andi Möller, ist ja ein Mensch, dessen Ruf und dessen Eigenschaften tatsächlich in so einem Missverhältnis immer wieder gestanden haben. Da hat er vielleicht durch ein paar Äußerungen auch selber Beitrag geleistet, aber war ein ganz fantastischer Mensch und hat für Schalke unheimlich viel gebracht, obwohl es natürlich damals mehr als umstritten war, was wir gemacht haben. Also Ausgangspunkt war ja natürlich die Situation, wo wir zusammengesessen haben und haben halt festgestellt, dass wir eine ganz tolle Mannschaft haben und insbesondere Sand im Penza und dann eben die Position dahinter und da hat tatsächlich Rudi Assauer den einen Satz gesagt, wie werde ich den auch nie vergessen, in dem Büro, weißt du was, wir holen Andi Möller. Der passt da optimal drauf. Und ich habe schon damals immer gesagt, du musst im Fußball auch Verrücktes machen. Also jetzt nicht undurchdachtes, aber du musst etwas machen, womit keiner rechnet. Das war ja nachher später auch mit Raoul so. Sondern du schaffst da auf einmal eine Spannung und eine Energie, die leistungsfördernd sich auszahlt. Und dann war es tatsächlich so, eine geheime Mission, damals noch Hübstevens mit dabei, Andreas Müller. Und dann, ja, wo treffen wir uns? Was machen wir denn jetzt? Klaus Gerster, Schwarzer Abt, als sein Berater. Und ja, dann, ich meine, wo kann man sich besser treffen als in Dortmund bei mir in der Wohnung? Also ich meine Frau angerufen, ich sag, mach schon mal, kauf ein paar Plätzchen, Kaffeemaschine hatten wir auch schon. Dann sind wir nach Dortmund gefahren und haben uns bei mir zu Hause hingesetzt und waren dann gespannt, ob er kommt. Und Rudi in seiner unnachahmlichen Art sagte, ja, was machen wir denn mit dem Vertrag und alles? Ich sage, Vertrag haben wir alles fertig. Ja, aber es steht doch noch gar nicht fest, was der verdienen will. Da sage ich, doch, ich weiß, was der verdienen will. Du weißt, was er verdienen will. Ich sage, ich weiß, was der verdienen will. Das sagt mir meine Nase, dass wenn wir gleich mit denen reden, kommt eine Summe. Und wenn eine andere ist, können wir es noch korrigieren, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die Summe kommt. hat er auch schon die ganzen Verträge dann soweit vorbereitet da, war ja damals nicht so ein bisschen unkomplizierter als heute. Jedenfalls, wir Vorhänge zugezogen, die kamen tatsächlich, dann sind sie dann hingefahren. Man muss ja auch wissen, dass ich in Dortmund nicht im großen, luxuriösen Einfamilienhaus wohne, sondern da wohnten ja 9 Parteien. Es sind ja mehr Familien, also Eigentumswohnungen und mit 9 Parteien wohnen da, 9 Familien. Und dann standen die da und suchten erstmal die richtige Klingel. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt klingeln? Ja, und dann sind wir rein und dann ging es natürlich, wie so oft, erst nur um Sport und Hüpp und haben dann alle erzählt, was sie da vorhaben. Letztendlich das, was wir ja gesehen haben, dass er hinter den Spitzen spielt und der Beste ist und überhaupt. Dann haben wir auch tatsächlich lange darüber gesprochen, können wir das dem Club antun, können wir das dem Andi Möller antun. Andi Möller war so klar und hat gesagt, ich bin ja sowieso nur die Heulsuse, das Weichei und so weiter. Ich will auch beweisen, dass ich mich da durchsetzen kann. Also sowas von ganz klar und das, natürlich brauche ich Rückhalt und natürlich, aber ich habe die Klasse, aber ich will mich da durchsetzen gegen alle Einfeindungen. Ich will denen zeigen, was ich für ein geiler Kicker bin und die wir nachher machen. Und ja, und dann ging's, dann sind wir sozusagen in ins Nachbarzimmer gegangen. Der Andi hat dann weiter mit Hüpp und fabuliert und dann bin ich dann mit dem Gerster ins Nachbarzimmer gegangen und dann ging es um die Frage des Gehaltes und wie kam es, er nannte die eine Zahl, was er verdienen will und das war genau die Zahl, die in dem Vertrag schon drin stand. Deswegen hat mich das nicht getäuscht. Ich habe das auch vorher, ich sag mal hier, mal ein bisschen durchgerechnet. Wie immer im Fußball konnten wir uns auch knapp leisten, aber war natürlich schon ordentlich. Ja, und dann hat er die Zahl genannt, dann waren wir auch relativ zügig fertig mit dem Vertrag. Und dann haben wir unterschrieben und am Abend hatten wir Aufsichtsratssitzung. Dann sind wir von Dortmund, sind wir nach Billerbeck gefahren. Und die Sitzung lief und lief und lief. Tagesordnungspunkt, Bericht des Vorstandes, kein Wort. Andi Möller. Also er dampfte da genussvoll vor sich hin, das Ding war unterschrieben, hatte Spaß ohne Ende. Ich sagte, wann kommt der denn jetzt? Und
um 9 Sonstiges dann wahrscheinlich.
Dann kamen wirklich genehmigungswichtige Geschäfte, ratter ich den ganzen Sermon da runter und da haben wir wieder noch einen Sponsor über 200.000 und da und jenes. Und nichts war. So, und Möllemann, ja, es ist gut, jetzt gehen wir erstmal ein Trinken an Kamin da in Billerbeck, Schloss Weißenburg. Und die waren schon in Aufbruchsstimmung. Ich dachte, sag mal, willst du nicht irgendwann mal? Und dann hat er gesagt, ein Ding haben wir noch, ne? Und dann, setzt euch noch mal kurz. Ah, Mensch, hab ich ganz vergessen. Und wirklich beim Tagesordnungspunkt Sonstiges kam er dann, wir verpflichten übrigens Andi Möller. Punkt. Dann guckte ich erstmal zu Rolf Rojek aus dem Fanclub. Der sank in sich zusammen, rutschte den Stuhl runter, ging da oben. Das Gesicht, ich habe den so versteinert. Also Rudi, du weißt ja, ich stimme ja immer gerne mit, aber das kannst du... Da kannst du mir nicht verlangen, dass ich dazu stimme. Ne? Ein Gelaber und alles. Und dann Assauer nur. Rolf, natürlich stimmst du zu. Ja. Jedenfalls haben wir dann, also das war natürlich für die alle ein Wahnsinn. Wir hatten aber es war ja auch die Stärke wirklich damals wie heute, dass wir in diesen schwierigen Zeiten eine unglaubliche Disziplin in den Gremien hatten. Also es gab natürlich auch immer mal schwierige Zeiten, es gab auch nicht immer Einstimmigkeiten, aber man ist da doch gemeinsam immer durchgegangen und ja, und so kam dann Andi Möller und so wurde das dann genehmigt und am Ende des Tages gab es natürlich dann die ersten Trainings, die ersten Testspiele, war ein Wahnsinn. Aber es ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Es hat sich eine Spannung auf Schalke gelegt. Erste Heimspiel, erste FC Köln. Normalerweise da in der damaligen Zeit im Parkstadion das typische Spiel, 40.000, 42.000 Zuschauer. Wir hatten ja damals nur 15.000 Dauerkarten, der Rest war Tageskarten. Das war mein erstes, auf jeden Fall war damals Premiere oder was und Live-Übertragung, Schalke gegen 1. FC Köln. musste ich vor die Kameras, weil die Leute haben uns die Bude volllaufen. Wir haben an dem Tag, wir hatten glaube ich 40.000 Karten im Vorverkauf und normal kommen an der Tageskasse noch 3.000. Es war ein Run nach Gelsenkirchen, das Parkstadion war proppevoll, wir mussten eine die konnten an den Kassen gar nicht mehr die Schlangen abarbeiten, weil das einen solchen Effekt ausgelöst hat. Andi Möller auf Schalke, erstes Heimspiel, jeder wollte dabei sein, die Bude rappelvoll, 20 Minuten zu spät angepfiffen, weil wirklich ging nichts mehr. Ja, und Spiel gewonnen und Andi Möller hat eigentlich direkt im ersten Spiel schon ganz toll gespielt. Die Leute haben sofort gemerkt, oh, 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 oh. Und dann zweite Heimspiel in der Baustelle, glaube ich, war das in Rostock. Haben wir klar und deutlich gewonnen. Dann das 4-0 und das war ja eine Wahnsinnssaison. Und ja, man endete dann mit dem Drama.
Der Notarzt, der im Hintergrund gerade vorbeifuhr, hat wahrscheinlich deine Brandrede gerade gehört. Aber du hast gerade so schön beschrieben, dass es natürlich in den Aufsichtsratssitzungen, in den Vorstandssitzungen immer rauf und runter geht. Wie ist das denn heutzutage mit Jochen Schneider und Alex Jobst? Ihr seid alles gestandene Personen, habt alle einen eigenen starken Charakter. Käbbelt man sich da auch manchmal oder wird man da auch manchmal lauter oder versucht man einfach professionell, sachlich die Dinge dann zu sehen? Wie läuft das ab?
Also wir sind erstmal alle humorvolle Menschen, die austeilen und einstecken können. Das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man auch nicht nur ernst ist. Wir haben weiter alle die Gabe, das Notwendige miteinander abzustimmen und das Unwichtige eigenständig zu machen. Und gleichzeitig haben wir auch die letzte entscheidende Gabe, dass das, was jemand eigenständig macht, der andere auch dann mitträgt. Weil wir können nicht jedes Detail, was in einem, was da gemacht wird, sei es im Sponsoringvertrag, sei es in der Kabine oder sei es mit den Banken, das kann keiner unmöglich jederzeit abstimmen. Und da muss man mit unheimlich viel gegenseitigem Vertrauen und Verständnis auch mit die jeweilige Vorstandstätigkeit mit begleiten. Und das ist was ich finde, was wir unheimlich stark jetzt hinbekommen, dass wir da wirklich ein tolles Team sind, wo jeder sein Verständnis für die Aufgaben oder Schwierigkeiten des anderen hat und aber jeder auch jeden machen lässt, um trotzdem die für den Gesamterfolg notwendigen Abstimmungen auch immer wieder unkompliziert erfolgen und dafür ist notwendig, dass wir genau die Sitze und die Büroaufteilung haben, wie wir sie jetzt haben, dass wir alle zusammen hier sitzen, Tür an Tür. Und das war auch etwas, was wir auf jeden Fall ja auch im neuen Gebäude so beibehalten, dass der Vorstand dann gemeinsam agiert als ein Vorstand. Das ist ja enorm wichtig, dass wir hier nicht, ich will nicht sagen, wie in der Magger-Zeit als völlig unterschiedliche Menschen bewertet werden, sondern dass wir ein Vorstand sind, auch wenn es drei Personen sind.
Also der Auftritt nach außen hin, dass man da Geschlossenheit zeigt, der ist enorm wichtig.
Ja, das ist Grundvoraussetzung. Gerade im Fußball, wo es ganz viele Neunmal-Kluge gibt und wo natürlich jedem klar ist, dass man nachher immer klüger ist als vorher, ist Geschlossenheit im Vorstand und in den Gremien enorm wichtig. Und die meisten Beispiele von Niedergängen sind ja nicht damit begründet, dass einzelne Leute schlecht gearbeitet haben, sondern dass die Geschlossenheit in Clubs fehlt. Und Geschlossenheit in Clubs kann man nur haben, indem man sich austauscht, indem man Entscheidungen trifft, aber indem man auch manchmal Mehrheitsentscheidungen akzeptiert und nicht beleidigt ist, wenn man nicht mit dem Kopf durch die Wand geht.
Wie kannst du mit Kritik umgehen?
Wie alle. Man freut sich nicht. Hoffe aber auch, dass ich wie viele andere auch damit nachdenklich umgehe, weil ich pflege ja immer allen Mitarbeitern auch zu sagen, besonders natürlich den engeren Mitarbeitern hier oben, ich möchte schon hören, wenn ich was falsch mache. Es gibt nicht den fehlerfreien Menschen und der bin ich nicht, das sind meine Mitarbeiter nicht und da es den fehlerfreien Menschen nicht gibt, passieren natürlich Fehler und die können fachlicher Natur sein, sie können aber manchmal auch menschlicher und emotionaler Natur sein, dass man Menschen einfach schlecht behandelt. Und das muss man dann auch wissen, weil man dann nur dann es abstellen kann, wenn es auch einer den Mut hat, etwas zu sagen. Und ich versuche auch immer die Leute zu erziehen, dass sie mir auch das sagen dürfen. Und ich kann mich aber genauso rechtfertigen und kann mich genauso gut auch wehren und sagen, sehe ich anders, weil. Aber manche Sachen sind auch berechtigt. Umgekehrt erwarte ich aber auch, wenn ich Kritik äußere, dass dann auch keiner beleidigt ist. Und ich muss ja auch sagen können, das hat mir jetzt in dem Moment nicht gefallen, weil so kommen wir nur weiter. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Anzahl der kritikfähigen Aktionen, dass sie im kleinen Bereich ist. Aber fehlerfrei ist keiner.
Wie klein muss denn dieser Bereich gerade in den Sphären, wo du dich befindest, wie klein darf denn da die Fehlerquote überhaupt sein?
Sag mal, jeder Fehler ist ja grundsätzlich vermeidbar. Deswegen habe ich natürlich auch einen hohen Anspruch, dass es nicht so hoch ist. Aber im schlimmsten sind ja der berühmte zweite oder der dritte Fehler. Also ein Fehler, mangels Erfahrung, mangels Wissens oder dass man mal was übersieht, passiert. Aber ich habe ja immer noch den kleinen Vorteil, dass bei mir die Auswirkungen wirtschaftlicher Natur nicht so sind wie beim Fußball. Wenn du da natürlich eine Transferentscheidung falsch triffst, hast du natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Auswirkung. Das heißt jetzt nicht, dass bei mir das nicht auch schlimm ist, wenn ich einen mache. Aber die Auswirkungen sind dann doch eher einfacher korrigierbar und mit weniger wirtschaftlichen Auswirkungen als gerade für den Bereich Sport.
Du musst manchmal Entscheidungen für den Verein treffen, die nicht jedermann schmecken. Du musst manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht auch einige verletzen. Was machst du dir da für Gedanken im Vorfeld? Das haben wir uns gefragt, aber auch jemand, den du sehr gut kennst.
Hallo Papa, eine Frage habe ich auch. Wenn du Entscheidungen triffst, inwiefern beschäftigt dich das dann schon, wie die Reaktionen darauf ausfallen könnten? Planst du das dann schon ein oder kannst du das erst ausblenden und nimmst die Reaktionen dann so, wie sie kommen?
Meine Tochter, Sonja. Also ich weiß ja, dass manche meiner Entscheidungen deswegen Menschen verletzen, weil sie anderer Auffassung sind. Da geht es ja nicht um das Verletzen an sich, sondern um die Tatsache, dass man sich was anderes wünscht. Da habe ich keine Wahl. Das heißt also, ich trage ja die Verantwortung für mein Handeln und Tun. Und die schlimmsten Fehler, die ich gemacht habe, ist, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, nicht aus Überzeugung, sondern eine andere Entscheidung getroffen habe, weil mir 6 Leute das eingeredet haben. Das heißt nicht, dass ich beratungsresistent bin, aber man muss am Ende von dem überzeugt sein, was man tut, weil man ja auch die Verantwortung dafür trägt. Und wenn Menschen anderer Auffassung sind, dass man in dem Fall was anders machen sollte, und manchmal betrifft es ja auch den Menschen selber, ich habe ja auch schon Menschen kündigen müssen, mich von Menschen getrennt, dann einfach, weil ich für Auffassung war, dass so, wie sie gearbeitet haben und so, wie ihre Vorstellungen sind, in einer Gesamtorganisation nicht mehr in Ordnung waren. So, dann ist das hart und dann sind diese Leute nicht glücklich und finden mich auch doof. Ist aber auch völlig normal und völlig natürlich. Es gibt auch Menschen, die wollen mehr Geld haben. Ich will ja auch manchmal mehr Geld haben. Ich sage einfach nein. Dann fühlen die sich auch nicht wertgeschätzt. Aber ich kann ja nicht jeden Wunsch erfüllen. Und das fängt mit Mitarbeiterführung an. Das hört mit Freikarten aus. Jetzt hat ein ehemaliger Spieler 6 Freikarten beantragt für ein Spiel. Da habe ich gesagt, bei aller Liebe, wieso 6 Freikarten? Also, dass wir ehemalige Spieler einladen und auch seine Frau mit einladen, völlig klar. Aber irgendwann ist mal gut, weil jede Freikarte, ich weiß es halt, kostet uns auch Geld, weil wir sie nämlich versteuern müssen und. Dann fühlte der sich auch nicht gewertschätzt. Das heißt also, Finanzvorstand bedeutet natürlich immer im Kern in vielen Themen auch mal Nein sagen zu müssen, um Ordnung zu behalten und um den Verein stabil zu halten, um zu sagen, nein, wir können jetzt das nicht machen, weil es funktioniert so nicht, aus den und den Gründen. Man muss ein Nein öfter und länger begründen als ein Ja. Und mein Schicksal ist halt, dass ich ganz viel Nein sagen muss, weil ich werde ja mit Wünschen und Vorstellungen und Erwartungen konfrontiert, die einfach nicht funktionieren können. Und dann wären wir auch sicherlich von denen, die das alles wünschen, ganz schnell in der Bewertung, eigentlich ist ja Schalke wieder ein Selbstbedienungsladen, wie früher, weil da hat man einfach nicht Nein gesagt, da hat man ja nicht aktiv vieles falsch gemacht, sondern man hat einfach wenig Nein gesagt. Und Charlie Neumann hat dann das viel ausgenutzt, war alles sympathisch, aber da hätte man auch viel mehr Nein sagen müssen. Da hätte der vermutlich anders gesehen, wenn er da 1000 Leute eingeladen hat, in alle VIP-Bereiche und was weiß ich alles. So, und dann ist es halt irgendwann so, dass eine Stimmung kippt und dann ist man nicht mehr eine Autoritätsperson, die den Verein lenkt und leitet und zu einer besseren Zukunft führt, sondern am Ende bist du dann nur noch Clown und dann bist du ein Selbstbedienungsladen. Da muss man aber trotzdem erklären und darstellen und auch dann dazu stehen. Und dann muss ich am Ende auch des Tages, wenn man sich nicht einigt, muss man dann auch sagen, dann ist es halt so. Dann findest du mich doof und ich bleib trotzdem bei meinem Nein.
Wie schwer fällt dir das?
Es ist nichts, was einem gefällt, weil ich möchte doch wie jeder andere auch geliebt werden, möchte, dass mich die Menschen nett finden und dann fällt mir das so schwer, wie es vielleicht anderen auch fällt, aber ich bleibe trotzdem, muss ja dann trotzdem die Entscheidungen treffen. Also auch da gilt irgendwo der Spruch, ich kann nicht alles in mich reinfressen, weil sonst würde ich dann irgendwann mal bei der Vielzahl der Entscheidungen und der Vielzahl der Begegnungen, dann bist du auch nicht mehr geeignet, das zu machen, weil dann beschäftigst du dich nur mit dir selbst. Es geht ja am Ende nicht darum, ob mir was gefällt oder wie ich mich fühle, sondern es geht ja darum, was für Schalke am besten ist. Und da habe ich ja auch noch Korrektive, die insbesondere meinen Vorstandskollegen, wir haben gestern einen langen Termin gehabt, was kann man für Mitarbeiter noch tun, was muss man aber Nein sagen, und da diskutieren wir das. Ich habe meine Direktoren dabei, die, mit denen wir uns da austauschen, aber am Ende habe ich die Notwendigkeit der Entscheidung.
Deine Tochter sieht das ähnlich, wie sie auf jeden Fall jetzt gerade beschreibt.
Ich finde das total beeindruckend, wie du immer mit ganz viel Gelassenheit an Situationen herangehen kannst und du sagst dann, wir müssen erstmal Ruhe bewahren und wir können über alles reden und so kann man eigentlich auch jeden Konflikt lösen und das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die du mir mit auf den Weg gegeben hast. Umso mehr ärgert es dich dann auch, wenn man eben nicht mit dir redet, sondern dir einfach Sachen an den Kopf wirft und das trifft dich, eben weil du so viel Herzblut und Energie in deine Arbeit und in den Verein reinsteckst und das geht dann nicht spurlos an dir vorbei, wenn du beschimpft wirst. Und ich finde, mit dir kann man wirklich über alles reden, das ist ein absolutes Talent und ich glaube, dass das auch der absolut richtige Weg ist, um solche Situationen zu meistern. Ich wünsche mir, dass du diese Einstellung immer beibehalten wirst und genauso weitermachst wie bisher, weil du machst das gut und ich bin stolz auf dich.
Ein größeres Lob kann man ja fast schon gar nicht kriegen.
Das stimmt. Man kennt mich ja Sonja logischerweise sehr gut. Und es ist oft tatsächlich so, kommt ja auch bei ihr raus, also was mich echt trifft oder wo ich dann echt auch mal sauer werde, ist, dass ich für Probleme verantwortlich gemacht werde, die ich gar nicht kenne. Also ich hatte letztens eine Diskussion mit ein paar Mitarbeitern, die mir erklärt haben, dass der ein oder andere zu wenig verdient und teilweise auch finanzielle Sorgen macht. Und wir haben das mir vorwurfsvoll gesagt. Das hat mich getroffen, weil ich das Problem gar nicht kannte. Und ich frage mich dann immer wieder, ich meine, wir haben hier 800 Festangestellte, 1500 Aushilfen, ganz viele individuelle Probleme. Aber mir vorzuwerfen, warum da jetzt ein Riesenthema ist und ich das noch nicht gelöst habe, obwohl ich es gar nicht kenne, da werde ich echt sauer. Weil da fühle ich mich ungerecht behandelt. Ich fände es viel besser, wenn man mir sagt, ich kenne einen, der letzt kam eine Mitarbeiterin, hat mich umarmt und hat mich bedankt, weil wir aktiv ihr Problem, was auch hier im Unternehmen wirklich tragisch war, gelöst haben. Hat sich richtig toll bedankt. Und so arbeite ich immer. Wenn wir helfen können, helfe ich doch gerne. Es muss nur angemessen werden. Ich will genauso wenig wie andere auch betrogen werden. Auch mir wird manchmal was erzählt, was eigentlich gar nicht stimmt. Und dann, aber das ist alles in Ordnung, da kann ich auch Nein sagen, ich prüfe ja auch, muss ich ja auch und bewerte dann irgendwas, kann auch mal sagen, nein, ich sehe es anders, weil, dann ist man, wie gesagt, nicht zufrieden. Aber verantwortlich gemacht zu werden für Probleme, die man gar nicht kennt, mit die man gar nicht mehr mitteilt, das finde ich schade. Und ich bin natürlich immer erreichbar, nicht jeden Tag für jeden in einem halbstündigen Gespräch, aber mir kann man eine SMS schreiben, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann meiner Assistentin Bescheid sagen, der braucht mal 3 Minuten, weil oft kann man Themen ganz schnell einfach mal platzieren und dann kann ich mir meine Gedanken machen, wie ich mich damit beschäftige.
Bist du eigentlich ein Familienmensch?
Ja, wenn meine Familie, wenn ich da bin, ja. Ich habe natürlich durch mein Leben manchmal wenig Zeit für meine Familie, aber ich bin total gerne Familienmensch. Liebe Weihnachten, sitzen alle unter dem Tannenbaum, liebe auch Familienfeste, Freundeskreis, würde ich schon so bezeichnen. Hab ja nicht umsonst 2 Frauen und 2 Kinder. also Frauen hintereinander, und habe insofern eigentlich meine Familie, habe ich sie, und ich habe ja meine nachdem meine Sonja, ich mich von Sonjas Mutter geschieden wurde, haben wir ja freiwillig dann gemacht, irgendwie uns getrennt haben, war ich tatsächlich nur, ich glaube, 4 Wochen oder 3 Wochen unverheiratet, weil ich dann sofort danach wieder geheiratet habe, und da ist Fabian draus entstanden, und bin ich sehr stolz drauf, weil wir ja alle leider das Schicksal haben, dass wir älter werden, und ich glaube, wenn man mal älter wird, ist man froh, dass man auch noch Kinder hat.
Ist das auch so ein bisschen so ein Ruhepol für dich?
Ruhepol ist ja Familie, wenn sie mich nicht ärgern, wir machen sie auch manchmal, ist natürlich Ruhepol meine Familie, aber Ruhepol für mich ist auch nach wie vor mein Elternhaus in der Eifel. Ich bin ja da groß geworden, bin ja nicht im Krankenhaus auf der Welt gekommen, sondern irgendwo in einem Haus, einem Jägerhaus an einem Waldrand, weil meine Mutter es damals
Hausgeburt
nicht mehr rechtzeitig geschafft hat. Bin auch total glücklich, dass ich am 21. Juni geboren bin, weil das ist ja, wie wir alle wissen, der längste Tag und die kürzeste Nacht. Ich liebe die Sommerabende, wenn es abends ganz lange hell ist, und da ist auch noch mein Geburtstag. Und wenn ich dann auch noch dort sitze am Waldrand, ob das immer noch mein Elternhaus da, dort, wo ich geboren bin, das ist dann zusammen mit den Leuten, die dann da sind, mein Ruhepol, wo ich dann aus der Hektik, das Ruhrgebiet hat eine Hektik, das Ruhrgebiet hat Stau, das Ruhrgebiet hat ganz viele Menschen auf dem engen Raum, das hat natürlich dann auch verhaltensbedingt, ist ja logisch, wenn ganz viele Menschen auf einem Raum sitzen, ist das anders, als wenn ich dann dahin fahre, wo dann 3 Familien auf einer riesigen Fläche wohnen und wo man mit viel Glück auch mal einen mal wieder trifft. Das ist dann Ruhepol, diese Gegensätze.
Was haben dir deine Eltern mitgegeben fürs Leben?
Meine Mutter war ja herzensgut. Die hat mir fürs Leben mitgegeben, dass man immer verzeihen muss und dass man niemals nachtragend sein darf. Also die hat auch in ihrem Leben Dinge erlebt, die völlig unschön waren. Die größte Lebensleistung war, es war ziemlich privat, aber man kann das jetzt sagen, weil es schon so lange her ist, dass sich ihr Bruder damals selbst das Leben genommen hat, weil ihm echt übel gespielt worden ist. Aber meine Mutter hat dann den Verursachen in Anführungszeichen verziehen. Das fand ich schon eine bemerkenswerte Leistung. Und da gibt es ganz viele Menschen, die eine Hartnäckigkeit im negativen Sinne haben und keinen mehr an sich ranlassen oder ewig Menschen verurteilen. Und aber meine Mutter war wirklich, wenn Verhaltensänderungen sichtbar wurde und wenn man erkannt hat, ich habe einen Fehler gemacht, die konnte verzeihen und hat dann aber auch so verziehen, dass es dann auch wirklich so war. Und es gibt ja auch Menschen, die verzeihen, sind immer noch nachtragend, finden dann immer noch die Leute doof. Das, glaube ich, ist einer der größten Eigenschaften, die meine Mutter mir hoffentlich ein Stück weit mitgegeben hat, weil ich kann auch verzeihen und bin auch nicht nachtragend, wenn das Thema dann auch weg ist. Ich bin kein Mensch, der auf ewige Konflikte aus ist, und habe natürlich den Riesenvorteil von meiner Mutter auch geerbt, dass sie damals in der Schule immer die Größte war und konnte essen und trinken und wurde nicht dick. Da bin ich auch froh, dass ich diese Gene von ihr auch noch mitbekommen habe, dass ich dann sozusagen auch schön leben kann, ohne dass ich dann irgendwo, wie manche Sportfunktionäre, einen Fußball verschluckt habe. Das finde ich das Schlimmste, wenn Fußballfunktionäre in Kabinen rumlaufen oder auf dem Platz oder wo auch immer und haben dann möglicherweise einen Fußball unter dem Hemd.
Das heißt, du kannst beim Heimspiel auch 3 Bratwürstchen essen, 3 Currywürstchen und
ja, keiner hat ja gesagt. Also das gehört für mich definitiv dazu. Und das kann ich ja. Aber mach auch Sport. Also ich meine, man darf das nicht unterschätzen. Von alleine kommt nichts.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns über die Felddienstarena sprechen. Gibt's für dich einen Lieblingsort im Stadion? Ein Ort, mit dem du besonders viel verbindest? Vielleicht, wo du auch mal mit Rudi vielleicht gesessen hast, ein Bier getrunken hast und gesagt...
Also natürlich ist mein Lieblingsort der, wo ich bei Heimspielen immer bin, in der Lavola Block 4. Da hat man ja jetzt... zur Erinnerung an schöne Zeiten hängt er schon seit Jahren. Charlie Neumann, mit dem ich ja mehr als freundschaftlich verbunden war, der wirklich bis zu seinem Tod ganz oft zu Hause war, jeden Heiligabend, übrigens jetzt kommt das wieder, jeden Heiligabend kam immer so gegen 2 Uhr Charlie Neumann vorbei bei uns zu Hause. Ja, also da, das ist sicherlich mein Lieblingsort, der Ort, wo ich persönlich bei den Heimspielen halt letztendlich bin und wo ich jetzt seit 2001 eigentlich alles erlebt habe und besprochen habe und wo man dann den Sieg und die Niederlage mit seinen Gefühlen dann irgendwie klarkommen muss.
Die Veltins Arena ist jetzt vor wenigen Monaten komplett abbezahlt worden. Wir haben das Stadion selbst finanziert, alleine finanziert, ohne großartige Zuschüsse. Hast du dir abends am 1. Juli, als die letzte Rate überwiesen wurde, abends ein Gläschen Sekt oder ein kaltes Pilz gegönnt?
Nein,
oder?
Nein. Weil habe ich tatsächlich nicht. Sagen wir mal, der Erfolg ist bei mir schon früher eingetreten. Als ich merkte, dass wir das tatsächlich schaffen und wo es dann nur noch darum ging, es zu erleben, das war der Moment, wo ich zufrieden war. Also es gibt ja dann immer der Moment, wo der Zug, wenn er keine Verspätung hat, weißt du, in einer Viertelstunde landest du, kommst du an. Also ich würde sagen, 1-2 Jahre vorher war mir klar, das Ding packen war. Wir haben es aber sofort natürlich geschickterweise ausgenutzt und haben ja wie jetzt das Berger Feld eben eine neue Finanzierung, eine neue Aufgabe gemacht. Das heißt also, es war für mich eigentlich nicht eine Frage, da ist was fertig, sondern für mich ist das eigentlich wie eine Etappe. Wir haben wieder eine Etappe geschafft und haben aber gleichzeitig ja schon die neue Etappe mit dem nächsten Bauvorhaben gestartet und das führt ja eben dazu, dass wir wieder Verbindlichkeiten aufnehmen. Also letztendlich ist es ja nicht so, dass wir fertig sind. Deswegen fertig wären wir dann, wenn jetzt wirklich am Ende tatsächlich auf einmal alles fertig wäre und wir gar nichts mehr bauen würden. Das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, sondern für mich war das wie so eine Etappe. Aber die Anzahl derjenigen, die auch noch da sind, die meckernd haben, dass wir es sowieso nicht schaffen und dass das alles nicht geht, die ist ja auch geringer geworden durch Zeitablauf, hätte ich fast gesagt. Und insofern habe ich mich gefreut und sage auch nach wie vor, es ist eine große Leistung des Clubs, dass wir das so hinbekommen haben, weil es ja immer noch der alte Satz gilt. Wir haben ein Stadion, was wir 50, 60 Jahre nutzen, dann in noch nicht einmal 20 Jahren bezahlt. Und das ist ja schon Wahnsinn.
Wir haben jetzt gesprochen über entscheidende Momente im Verein, über wichtige Momente in deinem Leben, über kuriose Momente. Aber was war denn so dein schönster Moment auf Schalke in den vergangenen 26 Jahren?
Ja, immer die Titel. Ich meine, Heribert Bruchhagen, wir haben ihn ja eben gehört, der habe ich immer zu Heribert, immer wenn er doof kam und sagte, du bist ja nur Buchhalter und hast keine Ahnung vom Fußball, habe ich mir gesagt, aber ich habe Titel. Und natürlich waren die Titel, den durch nichts zu bezahlen und nicht durch nichts aufzuwiegen. Und 97, dieser völlig überraschende Parforce-Ritt durch Europa, ich habe den ja hautnah mitgemacht. 2001 Pokalsieg, also nach diesem Debakel da von Hamburg und 2002, auch 2011, dieser Pokal, ich habe ja dann 2011 mehr Kraft meiner Durchsetzungsfähigkeit nachts. Irgendwie hatte ich den Pokal und habe mich dann ins Taxi gesetzt mit 2 engsten Freunden. Und da saßen wir im Taxi und hatten diesen Pokal nachts um 3. Und Kurt Krause, der sollte den Pokal bewachen, dem habe ich gesagt, Kurt, du kannst mich mal kreuzweise bewachen, was du willst, für das Ding jetzt mit. Und dann sind wir mit dem Taxi durch Berlin gefahren und der Taxifahrer sagte, ob da aber ein schönes Duplikat hier. Daraufhin sagte mein Freund, das ist der Echte. Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht der Echte. Willst du mal anfassen? Nee, ich packe doch nicht da irgend so ein billiges Duplikat an. Ne? Und dann fuhren wir weiter und dann tauchte dann unser Mannschaftshotel auf. Und da war dann der Mannschaftsbus. Und da sagt er, ja, ist das denn wirklich der Echte, der Taxifahrer? Und da sagt er, klar ist der Echte. Kann ich mal anfassen? Jetzt nicht mehr. So, und dann haben wir uns, da waren ja gegenüber, ich weiß gar nicht, diese Treppe, an so eine altehrwürdige Treppe. Und da haben wir uns auf diese Treppe gesetzt, zu dritt mit dem Pokal. und vor uns rannten die ganzen Schalker vorbei. Und jeder dachte, wie sitzen sie da, ganz normale Fans, und haben da irgendwie so ein Pappding da sitzen. Und mit dem Originalpott saßen wir da im Pokal auf dieser Treppe. Eine halbe Stunde für uns, sagen wir erstmal unseren Adam, war auch mit dabei. Ich sage, Adam, du gehst jetzt erstmal da in die Kneipe und hol Bier oder was auch immer. Ist der losgerannt, kam dann mit ein paar Bierchen zurück, und da saßen wir wirklich eine halbe Stunde so für uns auf dieser Treppe, die Leute ran, Schalke, ja, ja, wir mit dem Pott zwischen uns. Und dann kam, weil es ja unser Hotel war, kam dann zunehmend, kam Clemens, der war der Nächste, der kam und wollte schon in den Hoteleingang gehen und guckte dann, mit dem Winkel saß er uns, da gibt's doch gar nicht. Und dann wurden da immer mehr. Am Ende saßen wir da mit 50 Leuten und dem Pokal. Das war eigentlich so für mich mit der schönste Moment, so, wo man aus Spontanität heraus einfach eine ganz tolle anderthalb Stunden, zwei Stunden dann im Morgengrauen da mit dem Pott da in Berlin und der Taxifahrt. Ja, das ist so ein paar Sachen, die einen erinnern. Aber es ist und bleibt das große Ziel, Titel zu gewinnen. Fange ich jetzt nicht wieder an mit der Meisterschaft und den vielen Vizemeisterschaften und den verdattelten und den gestohlenen. Aber Titel ist natürlich die Motivationskraft. Dieser Verein wird Titel gewinnen. Da bin ich überzeugt von. Wenn wir alle das machen, was hinter der Nordkurve steht, 1000 Freunde, die zusammenstehen, wenn wir auch mal akzeptieren, dass nicht eine Minderheit über eine Mehrheit entscheidet, sondern Demokratie bedeutet ja meistens, dass die Mehrheit über die Minderheit entscheidet. Es bedeutet auch, dass dann ganz vernünftige Entscheidungen rauskommen. Es bedeutet auch, dass dann eben nicht radikale Einzelmeinungen oder Entscheidungen mit 20%, 30%, das bedeutet das eben alles. Und wenn wir das diszipliniert einfach machen und wenn wir dann weiter mit Qualität arbeiten und wenn wir uns einig sind und wenn wir auch mal akzeptieren, dass eine Mehrheitsentscheidung vielleicht mal anders abläuft, als es ein paar auch denken, und wenn wir dann immer noch zusammenstehen und wenn wir dann auch mal verzeihen können und nicht beleidigt sind und der muss weg und dieses Arschloch kann ich nicht mehr sehen, dann werden wir Titel gewinnen.
Das heißt, du könntest vielleicht noch mal in Berlin sitzen, dann nimmst du Alexander Jobst mit, der damals noch nicht bei uns im Verein war, denn der hat berichtet, mit dir kann man so einiges erleben, und eine Anekdote hat er uns geschickt und da sind wir jetzt mal auf die Antwort gespannt.
Hallo Peter, es ist zwar schon ein wenig her, doch ich erinnere mich an einen fulminanten Abend, den wir gemeinsam in Piräus verbracht haben. Zum Champions-League-Spiel bei Olympiakos. Kannst du dich erinnern, vor dem Spiel, wir sind in den noch sehr leeren VIP-Raum gegangen und haben ein riesiges Buffet vor uns gefunden. Dieses Buffet stand am Tisch. Mein Stichwort dir gegenüber, we have enough. Vielleicht erklärst du mal, wie das zustande kam.
Ja, we have enough. Genau, ja, ja, also das war wirklich so, wir saßen dann da und das war alles voll und alles zu viel Essen und irgendwie kam jemand und wollte uns noch fragen, ob irgendwas fehlt oder wie auch immer, und dann habe ich tatsächlich in diesem herrlichen Englisch gesagt, we have enough, und Alex, der lacht da jedes Mal von neuem drüber, wie wir vor diesen Bergen da saßen und ich sagte, we have enough, ja, ja.
Es reicht aus.
Ja.
Man kann dich definitiv als einer der ganz wenigen Konstanten im schnelllebigen Fußballgeschäft bezeichnen. Was ist dein Geheimnis? Hast du ein Geheimnis oder ist es doch nur harte Arbeit?
Also mein Geheimnis ist überhaupt kein Geheimnis, weil ich habe ja in meinem Leben für mich selber eine Grundsatzentscheidung getroffen, das ist Treue. Ich hasse ja wie so viele Menschen diese Vereinshopper. Also hassen ist der falsche Begriff. Ich mag das nicht, dass man wir können ja auch nicht Schalker sein und dann morgen küssen wir andere Wappen und dann kriege ich ein Angebot da. Ich habe ja in meinem Leben dann eben für mich diese Grundsatzentscheidung getroffen, wie mit dem Ruhrgebiet. Fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. Und Schalke 04 war für mich das Gleiche. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause. Und Kaiserslautern war eben, obwohl mir vieles gefallen hat, die Situation, wo ich gesagt habe, ich will zurück ins Ruhrgebiet. Und letztendlich habe ich nie über meinen Vertrag verhandelt, sondern habe immer nur gesagt, ich möchte gerne hier bleiben. Und dann habe ich manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal war ich zufrieden, manchmal war ich unzufrieden, manchmal fand ich auch es ungerecht, dass andere mehr verdient haben als ich. Dabei bin ich ja auch ein Stück weit menschlich. Aber ich habe daraus nie die Konsequenz gezogen, jetzt musst du einfach gehen aus Beleidigtheiten, sondern habe ich immer gesagt, ich möchte auf Schalke bleiben, solange wie ich hier bleiben darf, wie ich nicht gekündigt werde und werde niemals von mir aus kündigen. Und das ist einfach kein Geheimnis, sondern es ist eine objektive Entscheidung und Aussage und an jeder Ecke und Kante lasse ich die mal fallen, meine das gar nicht, meine das einfach so, wie ich sage, ich fühle mich hier wohl, ich möchte hier nicht weggehen, ich möchte hier bleiben und der einzige Grund, warum ich hier weggehen könnte, wäre ja, wenn dann irgendwann ein Aufsichtsrat oder wer auch immer sagt, man will mich nicht mehr, da kann ich es ja auch nicht ändern, dann muss ich ja gehen, in Anführungszeichen, kann mir dann überlegen, was ich dann mache, aber von mir aus gibt es 0,0 Elan wegzugehen und zweite Erkenntnis, neben der Tatsache, dass ich mich halt wohlfühle und hier bleiben will, ist die Tatsache, dass man ja nicht glauben soll, wenn man Probleme hat, dass wenn man dann wechselt, auf einmal man keine Probleme hat. Weil die Probleme sind auch schon beim neuen Arbeitgeber da, man kennt sie nur noch nicht. Und sie kommen aber ganz schnell auf einen zu und man ist manchmal völlig überrascht, dass das manchmal die gleichen Probleme sind, die man früher hat. Und viele glauben ja, wenn sie ihren Arbeitgeber wechseln, dass dann es einfacher wird oder besser wird und vielleicht verdient man dann auch ein bisschen Geld, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber dass man dann keine Probleme hat, ist so ein Trugschluss. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, da zu bleiben, wo man sich wohlfühlt und die Probleme, die anstehen, die löst man nicht, indem man wechselt.
Wie hat sich dein Arbeitsalltag im Laufe der letzten Jahre verändert? Gerade speziell Stichwort neue Medien, Twitter, Social Media und so weiter. Jetzt machen wir hier einen Podcast. Früher hast du wahrscheinlich die Zeitung aufgeschlagen.
Ja, mein Arbeitsalltag hat sich eigentlich gar nicht verändert, mit Ausnahme, dass die Digitalisierung, dass das, was wir früher, also eine Rechnungsfreigabe, halt machen wir jetzt digital und nicht mehr auf dem Papier und so entwickeln wir uns insgesamt weiter. Ansonsten hat sich mein Arbeitsalltag tatsächlich nicht verändert, weil ich ja auch kein Mensch bin, der in den sozialen Medien selber aktiv ist. Ich bin kein Freund von Kurznachrichten. Ich muss auch nicht mein Leben mit twittern und ich will auch nicht in Facebook Bilder schießen, was ich morgen Abend esse oder wie mein Weihnachtsbaum aussieht. Und ich schilder auch nicht auf Facebook, wenn ich sonst bei Schalke mich freue oder leide. Und es gibt viele Menschen, die das machen. Ich glaube, ich habe zwar einen Facebook-Auftritt, aber der ist irgendwie 100 Jahre alt und ist, glaube ich, das letzte Mal bei dem WM-Finale aktualisiert worden. Danach habe ich das eingestellt. Ich nutze den alleine, um zu lesen und nehme immer ein paar Freunde an, die ich gar nicht kenne, damit ich weiß, was die alle mal schreiben. Und einige schicken mir auch eine persönliche Nachricht, die ich dann nicht beantworte, weil ich bin da kein Freund von das rein informativ zum Lesen, um Stimmungen aufzumachen. Aber ich beteilige mich daran nicht aktiv und bin auch eigentlich kein Freund davon, von anderen Funktionären. Es gibt ja Funktionäre, die das dann machen und meinen, dass sie damit die Welt erklärt bekommen, indem sie da auf Facebook oder auf Twitter Trump-ähnlich Kurznachrichten durch die Welt senden und dann sind irgendwie die Menschen überzeugt. Da bin ich nicht ganz so begeistert von und glaube auch nicht, dass das so stimmt, sondern meine Überzeugung liegt nach wie vor im gesprochenen Wort und im Miteinander und gerne auch mal beim Bier, wo man dann sich austauscht. Da kann man Menschen überzeugen, aber nicht über Twitter und über all diese Sachen. Dass ein Verein das machen muss, ist völlig klar, aber ich als Person mache das nicht. Es sei denn, ihr überzeugt mich davon, dass ich sowas auch machen soll, aber ich habe da gar keine Zeit für und ich glaube auch nicht, dass meine eigentliche Stärke liegt im Reden, wobei ich ja gut schreiben kann. Also nochmal, könnte jetzt euren Job auch machen. Ich kann jeden Artikel schreiben, ich bin da ausgebildet. Ich habe unter höchstem Zeitdruck habe ich Fußballberichte perfekt geschrieben und musste mit dem Schluss fertig sein und wusste noch nicht, wie es ausgeht. Also Handwerk beherrsche ich.
Aber wir schreiben nicht nur, wir bauen sie auch direkt ein.
Ja, ihr seid natürlich noch besser.
Du hast gerade gesagt, wenn es nach dir geht, wechselst du den Verein nicht mehr. Gab es denn schon andere Anfragen von anderen Clubs?
Es gab keine Anfragen, die in einer Form verwertungsfähig waren. Das liegt aber auch ein bisschen an mir, weil wenn ich diese Botschaft pausenlos platziere, egal ob sie eine hören will oder nicht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mich Menschen fragen, relativ gering. Und ich habe auch für mich ganz klar entschieden, ich möchte hier beim Verein bleiben. Ich Kommt ja auch immer mal die Frage, gehst du irgendwann zum DFB? Nein, ich gehe nicht zum DFB. Ich möchte hier auf Schalke bleiben. Ich mache auch nie etwas, was mit meiner Arbeit bei Schalke 04 nicht vereinbar ist. Schalke ist meine oberste Priorität. Und da gibt es für mich nichts und gar nichts, was dem entgegenspricht. Insofern ist es, wie es ist, und ich bin froh. Ich bin vielleicht ein bisschen doof, dass ich das so sage, weil dann kommen ja wirklich keine Angebote, aber das halte ich dann aus.
Oh, damit kann man aber leben, wenigstens aus Schalker Sicht. Wie schaffst du denn den Interessenkonflikt Schalke und DFL, DFB?
Ja, also letztendlich muss ich natürlich schon auch Verständnis haben, dass es in der Bundesliga und besonders in der zweiten Liga auch noch Clubs gibt, die nicht so groß und so stark sind. Und die Bundesliga ist und bleibt eine Solidargemeinschaft. Und ich habe jetzt als wichtigste Aufgabe ja nicht nur die Fernsehverträge mitverhandelt, sondern habe ja auch die Verteilungsdebatten immer wieder geführt und moderiert. Da ist es natürlich wichtig, dass man schon weiß, dass es auch Clubs gibt, die eben nicht diese Ertragskraft hat. Und das ist uns immer wieder gelungen. Umgekehrt muss man aber auch wissen, dass der Motor einer Liga auch Benzin braucht, um in dem Bild zu sein. Also letztendlich profitieren alle von den Erfolgen der großen Clubs. Und das muss man aber auch irgendwann mal auch deutlich machen. Insofern sehe ich da gar keinen Interessensclub, weil auch für die Bundesliga gilt ja eigentlich, du darfst nichts Eigenes, nicht eins optimieren, sondern musst die Gesamtheit optimieren. Und die Lösung liegt eben nicht in einer Anstoßzeit, egal auch wenn es Montag ist oder im Abschaffen einer Anstoßzeit, sondern in einer Gesamtgestaltung, die wieder Menschen mittragen müssen.
Du hast gerade gesagt, du möchtest hier nicht mehr weg, du möchtest nichts anderes mehr machen, du möchtest ja auf Schalke alt werden, kann man sagen. Gibt es denn irgendeinen Zeitpunkt, den du dir gesetzt hast? Also dein Vertrag ist ja unbefristet als einziger Vorstand.
Bin ich auch froh drüber, dass der Aufsichtsrat mir diesen unbefristeten Vertrag gegeben hat. Der Zeitpunkt habe ich letztlich einen Rentenbescheid bekommen. Die haben zumindest mir geschrieben, dass ich bis zum 1. April, wann war das? Ich habe jetzt vergessen, in 10 Jahren, glaube ich, 1. April 2029 arbeiten sollen. Danach würde ich eine Rente kriegen, weil ich dann irgendwie ein bisschen über 67 bin. Also die schreiben mich ja regelmäßig an und teilen mir mit, wann ich meine Rente kriege. Insofern nehme ich das mal als meinen Arbeitstitel, wann ich dann Rentner werde.
Aber du könntest dir auch vorstellen, darüber hinaus noch weiterzumachen?
Ich schließe da nie was aus, außer der Tatsache, dass ich, wie gesagt, von mir aus hier nicht kündige. Das schließe ich aus. Alles andere hängt ja natürlich davon ab, wie fit bin ich, wie ist die Situation insgesamt und so weiter und so fort. Aber
wie kann es denn, dass du der einzige Vorstand bist, der einen unbefristeten Vertrag hat?
Also die Frage ist natürlich jetzt im Falschen gestellt, weil ich kann mir ja selber keinen geben. Zumindest kam der Aufsichtsrat damals auf mich zu, nachdem wir, glaube ich, 5 Runden gemacht haben. Also ich sagte, das ist mir jetzt zu doof, dass wir jetzt jedes Mal von Neuem verhandeln, dann können wir es direkt auch unbefristet machen. Das haben wir dann so gemacht. Ich hab auch sofort ein Ja gesagt. Es gab aber noch einen weiteren Vorstand, dem wurde das auch gesagt und der hat Nein gesagt. Ja, letztendlich muss man ja, ich sage immer wieder, konsequent, also jeder kann ja eine Meinung haben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich handle ja immer ganz konsequent, aber wenn ich sage, ich bleibe ein Leben lang auf Schalke und ich kündige nicht und mir wird ein unbefristeter Vertrag angeboten, ich sage nein, dann kommt ja der Döste darauf, das passt doch gar nicht. Sondern passen, also ich meine, das ist doch logisch und wenn andere für sich entscheiden, vielleicht ist doch nicht ein unbefristeter Vertrag auf Schalke mit ich bleibe jetzt ganz langfristig, nicht mit meiner Lebensplanung vereinbar, ist auch in Ordnung. Aber ich bin zumindest der Einzige, weil andere Nein gesagt haben. So will ich es mal formulieren. Aber ich bin auch froh darüber und vielleicht ist gut, alles gut so.
Wir haben es in den letzten Minuten, hätte ich jetzt fast gesagt, in den letzten Stunden rausgehört. Unbefristet ist auch deine Liebe zum Fußball. Als junger Mann schon oder als kleines Kind angefangen, den Fußball zu lieben. Du hast erzählt, ihr habt jedes Spiel angeguckt früher. Du bist jetzt mit dem Fußball unterwegs, Schalke, auch auf DFB. Hast du eigentlich auch mal selbst Fußball gespielt?
Fürchterlich. Ja, ich war ja schnell. Ich habe ja tatsächlich in Sachen Leichtathletik, Weitsprung und Kurzstrecken konnte ich relativ gut habe dann aber, da ich als Kind wirklich tatsächlich im ländlichen Gefilde aufgewachsen bin und dann war, musste man mit Bus und Bahn zu Fußballvereinen fahren, das hat irgendwie nicht gepasst. Also ich habe zwar mal in der zweiten Mannschaft in Kruft ein bisschen gespielt, da würde ich aber sagen, wenn mich einer fragt, hast du mal wirklich Fußball gespielt, würde ich dann doch lieber nein sagen, weil das, was da war, ist mit dem Begriff wirklich Fußball spielen nicht ganz vereinbar.
Aber sportlich bist du auf jeden Fall. Das haben wir in verschiedenen Trainingslagern gesehen, wenn du morgens deine Runden gelaufen bist. Und das ist auch deinen Vorstandskollegen nicht unentdeckt geblieben, denn wir haben da nochmal eine Frage vom Jochen.
Wie schaffst du es, dich so fit zu halten?
Wie schaffe ich das? Indem ich meine Sporttermine wie Geschäftstermine plane. Die sind bei mir im Kalender drin und dann heißt es dann Personal Training. Ja, und dann ist es halt nicht das Meeting mit den Senior-Direktoren oder das Finanzmeeting, sondern da ist es bei mir die Trainingseinheit. Und das ist letztendlich die Disziplin. Ich habe ja irgendwann auch für mich mal angefangen, Sport zu machen und war genauso faul wie viele andere. Und auf einmal macht man das dann nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das verändern? Und wie habe ich das verändert? Indem ich gesagt habe, ich mache Sport wie ein Geschäftstermin. Der steht in meinem Kalender und dann weiß ich, ich muss Sport machen. Und jetzt habe ich mir das auch angewöhnt, gucke dann morgens hin und sage, ach, ich habe ja heute Nachmittag auch Sport. Ja, okay, dann los, dann packe ich auch meine Sporttasche und auf geht's. Habe natürlich einen riesen Vorteil oben im Medikos, dass man dort Sport machen kann, direkt hier in der Nähe, ist natürlich ein Traum für mich.
Ja, ein schönes Schlusswort, kurz vorm Jahreswechsel, vielleicht der gute Vorsatz für 2020, auch für uns, vielleicht auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer, nächstes Jahr Sport machen. Du hast es gerade gesagt, ich trage es ein wie ein Geschäftstermin. Peter, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, aber ganz zum Schluss kommen bei uns natürlich traditionell noch die 04 Begriffe. Wir werfen dir vier Wörter hin, vier Begriffe und du sagst uns spontan, was dir dazu in den Kopf kommt. Und der erste Begriff, den wir ausgesucht haben, ist Rivalität.
Tut dem Fußball enorm gut. Rivalität muss sein. Wir brauchen auch eine nötige Spannung rund um die Spiele. Alles mit Anstand, aber manchmal gehört auch ein deftiges Wort dazu. Rivalität ist das Salz in der Suppe im Fußball.
Dann der nächste Begriff, den wir rausgesucht haben, eingetragener Verein, e.V.
Damit ist Schalke 04 groß geworden. Und Schalke kann stolz sein, dass Schalke 04 immer noch ein großer Verein ist und immer noch ein eingetragener Verein geblieben ist.
Soziale Verantwortung
haben wir. In einem Maße, wie es vielleicht kein anderer Verein hat, weil die Menschen, für die ist Schalke 04 mehr als ein Fußballverein, sie leben Schalke 04 und das bedeutet eben auch, sie wenden sich an Schalke 04, wenn sie ihre Probleme haben und wir haben dadurch eine Zuständigkeit, die nirgendwo steht, aber die Menschen uns geben, nämlich die soziale Verantwortung für die es nicht so gut geht.
Und als 04er Begriff Träume.
Träume sind Titel, fängt beides mit T an.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir haben dich als Menschen kennengelernt, wir haben deine Arbeit kennengelernt, auch wie wir sie noch nicht kannten. Viele neue Dinge für uns. Darum vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Glück auf.
Glück auf.
Das war der Podcast mit Peter Peters. Wahnsinn! Wir hätten noch zwei weitere Stunden mit ihm sprechen können. Ihr findet uns wie immer auf den gängigen Podcast-Portalen und unserer Homepage sowie in der Schalke 04-App. Hört einfach rein und empfehlt es euren Kumpels und Freundinnen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Glück auf!